Hallo und herzlich willkommen bei Nordfunk, dem Radio vom CCCMZ, dem Chaos Computer Club in Mainz. Unser Thema heute, die Vorratsdatenspeicherung. Was ist das, warum brauchen wir das oder warum wollen wir das nicht und was ist daran so gefährlich?
Ja, und im Studio sind Martin und
Tanjev.
Visualizer von den Z-Jacks. Das Lied, wie alle andere Musik, die wir in der Sendung spielen, ist übrigens freie Musik. Das heißt, sie ist aus dem Internet frei verfügbar, keine GEMA, keine Copyright-Probleme, kann man sich frei runterladen und damit machen, was immer man will. Die Playlist findet ihr nachher auf unserer Homepage fnordfunk.cccmz.mainz.de.
Fnordfunk.cccmz.de, nicht mainz.de.
Ach,
ja. Okay. Haben schon die ersten falsch geklickt. Unser Thema heute, Vorratsdatenspeicherung. Was ist denn eigentlich die Idee hinter Vorratsdatenspeicherung? Was verbirgt sich hinter dem Begriff?
Hinter dem Begriff verbirgt sich die Idee, dass man so ziemlich alle Verbindungsdaten der Telekommunikation, ob das jetzt Telefon, Internet, E-Mail, was auch immer ist, mitspeichert und erstmal aufbewahrt. Für den Fall, dass man sie zu Strafverfolgungszwecken braucht. Das heißt, es geht nicht mehr darum, dass man sagt, hier besteht ein konkreter Verdacht, diese Person hier ist in einen Terrorismusverdacht geraten und jetzt müssen wir seine Telekommunikation überwachen, sondern es geht jetzt so, dass pauschal alles überwacht werden soll. Das heißt, sämtliche Telekommunikationsvorgänge von 450 Millionen EU-Bürgern werden mit dieser Vorratsdatenspeicherung, die beschlossene Sache ist inzwischen leider, erfasst und ab nächstes Jahr soll das dann umgesetzt werden.
Und das heißt, gespeichert werden keine Inhalte, also zum Beispiel nicht die E-Mails, die ich schreibe, werden gespeichert, sondern eigentlich nur, wann ich E-Mails schreibe und an wen und von wem, das wird gespeichert. Also eigentlich nur die Verbindungsdaten sozusagen.
Ganz genau, ja. Beim Telefon ist es relativ klar, da ist dann welche Nummer wann angerufen und hat wie lange mit ihr telefoniert. Genau. Von welcher, bei Mobilfunk, dann geht es dann auch, glaube ich, von welcher Zelle aus, also von wo.
Das heißt, man kann das später lokalisieren, wo der Anrufer gestanden hat in dem Moment.
Genau. Es werden übrigens bei der Telefonie auch nicht angenommene Anrufe dann mit protokolliert. Also auch wenn da besetzt ist oder der andere nicht daheim ist und keiner rangeht, das wird auch...
Also das heißt auch hier, der Versuch ist strafbar sozusagen. Wie lange sollen die Daten denn aufgehoben werden?
Also die EU-Richtlinie sieht vor, dass sie mindestens 6 und maximal 24 Monate gespeichert werden. Und das bleibt dann den einzelnen Ländern überlassen. Einige Länder brechen dann noch weiter vor. Polen will 15 Jahre die Daten speichern.
Ja, wo wollen die denn alle hintun? Das müssen ja gewaltige Datenmengen sein, ne? Selbst wenn man keine Inhalte speichert.
Ja, also was die Datenmengen angeht, ist es schwer, irgendwelche genauen Zahlen jetzt mal zu bekommen, weil noch gar nicht alle Details jetzt klar sind, wie das hier in Deutschland zum Beispiel umgesetzt wird und was jetzt im Detail alles erfasst werden soll. Aber es gibt schon mal so ein paar Schätzungen und die sind schon recht erschreckend. Also vom DESIX, dem Internetknoten in Frankfurt, also dem größten Knoten in Deutschland, gibt es die Schätzung, dass es täglich, wenn man es auf CDs brennen würde, 600.000 bis 700.000 CDs wären. Also das muss man sich überhaupt erstmal vorstellen. Und das alles, um halt ja vielleicht 2, 3 relevante Datensätze drin zu haben, die man später für Strafverfolgungszwecke benötigen könnte.
Okay, das ist eine ganze Fabrik voll praktisch. Der Hauptzweck der ganzen Aktion ist die Verbrechensbekämpfung, habe ich schon gesagt. Da geht's nicht um Kleinverbrechen, oder? Es geht eigentlich erstmal um große Sachen.
Das ist eine gute Frage, um was es da genau geht. Die Meinung wird dann des Öfteren mal geändert. Also als das Ganze das erste Mal aufs Parkett kam, 2002 war das, hieß es ganz klar zur Terrorismusbekämpfung. Das wurde dann schleichend geändert. Später hieß es dann für schwere Verbrechen, Terrorismus, andere schwere Verbrechen. Kinderpornografie war natürlich dann auch ein Schlagwort, das damit reinkam in die Diskussion. Und inzwischen wurde es noch weiter aufgeweicht, dass es heißt, schwere oder, nicht und, sondern oder mittels Telekommunikation begangene Verbrechen. Das heißt, da könnte man unter Umständen, wie gesagt, die genauen Gesetze sind noch nicht da, die genauen weiß man es noch nicht, aber unter Umständen könnten dann halt auch Bagatelldelikte wie Urheberrechtsverbrechen drunter fallen, weil das eben auch mittels Telekommunikation begangene Verbrechen sind.
Das heißt, Raubkopieren übers Internet und so, das wäre alles dann damit zu erfassen, was ja vielleicht nicht unbedingt unter die schweren Verbrechen sonst gezählt wird. Aber das, klar, das könnte man natürlich, wenn man die Daten hat, leicht aufklären, wer hat wann welchen Server connected und so und wer hat sich von wo was runtergeladen.
Naja, das ist die Frage, ob sich das so leicht aufklären lässt. Also, diese Daten sind ja nicht immer so eindeutig wie eine Telefonnummer. Wenn man jetzt zum Beispiel zu Hause sein kleines LAN hat, mit ein paar Teilnehmer dranhängen, hängt man alle hinter der gleichen IP-Adresse und es ist dann einfach überhaupt nicht mehr eindeutig, wer jetzt das eigentlich war. Und noch besser ist es, wenn man die offenen WLANs denkt, die es ja zuhauf gibt, wenn man einfach mal mit dem Laptop durch die Stadt geht und schaut, wo gibt es ein offenes WLAN. Gibt immer noch leider viele Leute, die das nicht verstehen, dass man das einfach mal Passwort schützen sollte. Kann man sich da reinhängen und einfach als Fremder, ohne dass jemand was mitkriegt, über dieses WLAN mit ins Netz gehen. Und dann, naja.
Und all diese Dinge tun und kein Mensch weiß, dass der Betreiber des WLANs das gar nicht war. Die EU hat eine Richtlinie rausgegeben. Was heißt das genau? Eine Richtlinie ist ja eigentlich ein Blatt, wo draufsteht, was gemacht werden soll und wie. Und die einzelnen Staaten der EU müssen das dann noch in Landesrecht umsetzen.
Ganz genau. Dieser Entwurf der EU gibt quasi die Rahmenbedingungen fest, die Mindestanforderungen, was gespeichert werden muss und wie lange es gespeichert werden muss. Quasi das ist die untere Schwelle. Und es liegt dann an den einzelnen Ländern, das dann in Landesrecht umzusetzen. Und das ist eigentlich momentan der Status, den wir momentan haben. Das ist jetzt von der EU-Seite her beschlossene Sache. Die hat das im Dezember letzten Jahres endgültig beschlossen, nach vielem Hin und Her. Und im Februar hat die Regierung dann bestätigt, dass sie das umsetzen wird und wie das genau passieren wird, wie das genau hier in Deutschland dann geregelt werden wird, ist jetzt halt die Diskussion, die eigentlich momentan jetzt anfängt, aber dass es passieren wird, ist leider halt beschlossene Sache.
Das Interessante daran ist ja, dass eine Richtlinie eigentlich dazu gedacht ist, das Landesrecht der verschiedenen Staaten ungefähr so auf einen Weg zu bringen, dass sie sich angleichen sozusagen.
Ja, das ist richtig. Das ist auch ein Grund für die ganze Sache der EU. Sicht war halt gewesen, dass man das versucht, EU-weit zu vereinheitlichen. Dass man halt eben, da es ja bei Internet alles sehr grenzübergreifend ist, dass man das alles möglichst einheitlich speichert, verwaltet und dann halt auch grenzübergreifend da irgendwie arbeiten kann. Aber da diese Richtlinie doch sehr vage ist und sehr viele Details den Ländern überlässt, nicht nur was gespeichert wird und wie lange es gespeichert wird, sondern auch, welche Verbrechen sie überhaupt damit verfolgen dürfen. Das bleibt auch im Details den Ländern überlassen, ist eigentlich dieser Vereinheitlichungsgedanke schon wieder ad absurdum geführt.
Das heißt, es wird überhaupt nicht einheitlich, jeder macht doch wieder, was er will, innerhalb sehr weiter Grenzen. Wollen wir uns mal angucken, was das eventuell bringen könnte. Also man sagt ja immer, diese ganze Geschichte soll ja gemacht werden, um Verbrechen aufzuklären. Und ich habe mir heute aus dem Internet die polizeiliche Kriminalstatistik rausgeholt, die auch ganz offiziell von unseren Polizeibehörden rausgegeben wird. Und ich habe zum Beispiel hier die Zahlen vorliegen aus dem Jahr 2004. Die von 05 sind wohl noch nicht da. Und ein paar interessante Zahlen sind zum Beispiel die Aufklärungsquoten von einzelnen Verbrechenskategorien sozusagen. Zum Beispiel bei Mord und Totschlag ist die Quote mit 96,1% angegeben. Bei Vergewaltigung und sexueller Nötigung mit 83,0%, was ja immerhin auch schon ein bisschen was ist. Das heißt, man kann sich ja schon fragen, ob das jetzt wirklich gerechtfertigt ist, dass man jetzt diese Maßnahmen ergreift.
Gibt es in der Statistik irgendwelche Zahlen für jetzt mit Telekommunikation begangener Verbrechen oder was in der Art?
Zum Beispiel, jetzt muss ich direkt mal nachgucken, wo haben wir es denn? Wettbewerbs-, Korruption- und Amtsdelikte könnte zum Beispiel darunter fallen, weiß ich nicht, vielleicht Beleidigung in Foren oder so?
Das gibt's zuhauf, ja.
Da gibt's ja genug von. Rauschgiftdelikte, ich weiß nicht, inwieweit solche Sachen über das Internet auch koordiniert werden, keine Ahnung, per E-Mail oder so. Bei Rauschgiftdelikten liegt die Aufklärung im Moment bei 94,9%. Das heißt eigentlich kaum steigerungsfähig. Und jetzt so ein,
also schön aufpassen ihr da draußen, ne?
So ein riesen Brimborium jetzt zu machen wegen der letzten 5%, die wir ja dann doch immer noch nicht komplett ausschöpfen wahrscheinlich.
Ja, aber das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Die Frage, wie effektiv ist diese Maßnahme überhaupt? Also die EU-Kommission hat es nicht für nötig gehalten, eine Studie zur Folgenabschätzung zu machen. Also die Anfragen, dass man eine Studie erstmal machen sollte, bevor man eine Maßnahme von dieser Tragweite beschließt, das wurde zurückgewiesen mit der Begründung, das würde jetzt zu lange dauern und würde keinen wirklichen Nutzen bringen. Und man muss sich natürlich jetzt mal fragen, also aus einem Sicherheitsstandpunkt aus, denke ich mal, eine vernünftige Sicherheitsanalyse verläuft immer so, dass man erstmal zu definieren versucht, was ist eigentlich das Problem, das wir lösen wollen, und dann, was ist die bestmögliche Lösung mit den geringsten Nebenwirkungen für dieses Problem. Und den Prozess kann man hier überhaupt nicht beobachten. Also es wurden ja nie Alternativen oder etwas erwogen. Es wurde auch nie klar definiert, warum jetzt diese Vorratsdatenspeicherung so unbedingt notwendig ist zur Terrorismusbekämpfung. Es war einfach so, dass man hier das Gefühl hat, hier ist eine Lösung auf der Suche nach einem passenden Problem.
Ich glaube auch, dass die Politiker einfach auch wenig Ahnung haben von dieser Materie. Ich meine, als Politiker muss man viel entscheiden und kann auch nicht sich in allen Fachgebieten perfekt auskennen. Man ist ja darauf angewiesen, beraten zu werden auch. Ist es vielleicht auch ein Problem, dass Politiker sich einfach nicht richtig beraten lassen oder vielleicht von falschen Leuten, die ihre eigenen Ziele verfolgen und dann Entscheidungen in bestimmte Richtungen drängen wollen?
Nun gut, ich bin jetzt nicht so fit auf der politischen Bühne, aber man hat oft sehr den Eindruck, also wenn man sich diese Entscheidung und die Argumentation der Politiker anhört, merkt man oft sehr genau, dass die wenig Vorstellung haben von den technischen Details und Problemen, die da existieren und die dann im Endeffekt dazu führen, dass diese ganze Maßnahme überhaupt nicht den gewünschten Erfolg eigentlich bringen kann. Und dass das eigentlich schon im Vorfeld absehbar ist.
Das heißt, dass es auch technisch gesehen Mittel und Wege gibt, auch zum Beispiel das zu umgehen oder zumindest wenn man weiß, alles wird gespeichert, gibt es diverse Geschichten, wie man sich dann doch schützen kann, um anonym zu bleiben und so weiter. Da werden wir später noch drauf kommen.
Mhm, genau.
Und das heißt, das ist vielleicht auch nicht richtig durchdacht worden. Dass man möglicherweise ausländische Netze verwendet statt europäische oder so.
Ja, genau. Also die Möglichkeiten, wie gesagt, wie man das jetzt umgehen kann, zum einen aktiv, andererseits, wie man es auch passiv umgeht und dass man es eigentlich merkt, denn diese Überwachung hat Riesenlöcher. Aber ich denke, das ist mal so diese technische Seite, das ist mal ein Komplex, wo wir später dann dazu kommen.
Genau.
Ich würde sagen, machen wir erstmal wieder ein bisschen Musik.
Ja.
Jo, dann gibt's jetzt Musik von Capuchin. All you had to say was sorry. hier ist wieder der Nordfunk mit Martin
und Tanjev.
So, wir sind bei der Vorratsdatenspeicherung. Und bevor wir uns dann den technischen Details und den Umgehungsmöglichkeiten und den datenschutzrechtlichen Problemen widmen, dachten wir, wir geben erstmal einen kurz gefassten Überblick über die Historie der Vorratsdatenspeicherung, wie sich das alles entwickelt hat. Nachdem das Ganze schon um 2000, 2001 von verschiedenen Seiten ins Gespräch mal kam, wurde es 2002 das erste Mal richtig konkret mit einem Entwurf von Dänemark in der EU, der damals allerdings noch keine Mehrheit finden konnte. Damals hatte sich auch in Deutschland der Bundestag, und zwar quer durch alle Parteien hindurch, gegen die Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen und klar gesagt, dass das mit dem deutschen Grundgesetz nicht vereinbar ist. Andere Sichtweisen gab es da schon auch der damaligen Regierung und vom Bundesrat. Die waren da schon eher zugeneigt, etwas derartiges durchzusetzen und haben auch nicht aufgehört, in diese Richtung dann zu arbeiten. Das Ganze wurde auf EU-Ebene wieder 2004 nach den Madrider Anschlägen ein Thema. Damals wurde das dann wieder aufgegriffen und man begann wieder zu diskutieren, ob es nicht vielleicht doch notwendig oder möglich sein sollte, eine derartige Pauschal-Vorratsdatenspeicherung einzuführen, um den Terrorismus, der jetzt wieder ja nochmal stärker ins Bewusstsein gebracht worden war, zu bekämpfen. Es gab dann im April 2004 von den Frankreich, Schweden und Großbritannien vor allem unterstützt und in die Wege geleitet, einen Entwurf für eine Rahmenrichtlinie im Ministerrat, der unterschied sich schon deutlich von dem Entwurf, den Dänemark 2 Jahre vorher gemacht hatte. In dem Entwurf von Dänemark hieß es noch, dass es explizit nur zur Terrorismusbekämpfung eingesetzt werden sollte. Das war jetzt schon ganz anders. Jetzt hieß es schon, dass es auch für andere schwere Straftaten, wie immer man das definieren möchte, verwendet werden sollte. Außerdem sollten die Daten jetzt nicht nur zur Verbrechensaufklärung, sondern auch zur Strafverhinderung eingesetzt werden. Es gab starke Kritik im EU-Parlament an diesem Entwurf, nicht nur inhaltlich, sondern auch formal, da das EU-Parlament der Meinung war, der Ministerrat hätte gar keine Kompetenzen dazu, eine solche Richtlinie zu erlassen, sei Aufgabe des Parlaments. Das ist auch eine Einschätzung, die von der EU-Kommission dann geteilt wurde. Der EU-Rat arbeitete trotzdem weiter an seiner Richtlinie. Parallel dazu erstellte die EU-Kommission einen eigenen Vorschlag. Dieser wurde nach den Londoner Anschlägen 2005, der ganzen Sache dann nochmal neuen Schwung gab, vom EU-Parlament aufgegriffen und in verschiedenen Punkten geändert. Es gab dann ziemliche Debatten zwischen den verschiedenen Instanzen der EU, die wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, das würde uns ein bisschen zu weit führen, und das Ende vom Lied war auf jeden Fall ein Kompromissvorschlag, der dann im Dezember 2005 mit 378 zu 197 Stimmen vom EU-Parlament angenommen wurde. Damit war diese verbindliche Richtlinie beschlossene Sache und nun liegt es an den Ländern, diese Richtlinie in geltendes Landesrecht umzusetzen. Es gibt bereits 2 Klagen gegen diese Richtlinie, und zwar von Irland und von der Slowakei. Die haben vor dem EU-Gerichtshof geklagt, dass dieser Rahmenbeschluss auch wieder nicht gültig wäre, da sie der Meinung sind, ein Beschluss des Ministerrats wäre notwendig gewesen. Also im Prinzip weniger inhaltlich als wieder auch mehr eine formale Klage gegen diesen Beschluss. In Deutschland hat der Bundestag, anders als noch 2002, inzwischen dem Entwurf zugestimmt und am 16. Februar dieses Jahres beschlossen, die Richtlinie in nationales Recht umzusetzen. Voraussichtlich wird das dann Teil des Telekommunikationsgesetzes werden, aber die Details sind dann auch unklar und momentan in der Diskussion. Es gab Kritik im Bundestag und Gegenstimmen von den Oppositionsparteien, also im Prinzip waren es nur die Regierungsparteien, die ihre Zustimmung zu dieser Vorratsdatenspeicherung gegeben hatten. Es gab auch einen Vorstoß von der Opposition mit der Forderung, dass auch Deutschland Klage beim EU-Gerichtshof einlegen sollte. Aber dieser Vorstoß wurde dann auch von der Regierung abgewiesen und Deutschland wird somit keine Klage erheben. Die Details der Umsetzung in Deutschland sind, wie gesagt, momentan noch unklar und in der Debatte. feststeht, dass Deutschland die Mindestspeicherzeit nur verwirklichen wird. Das heißt, die Daten werden für 6 Monate gespeichert. Unklar ist vor allem noch, was im Bereich des Internets, wo sich ja nicht alles so eindeutig definieren lässt wie bei den Telefondaten, das kommen wir später noch dazu, was dort alles gespeichert werden soll. Auch unklar ist, wie das Ganze überhaupt finanziell aussehen soll, denn da kommen ja gewaltige Kosten auf uns zu und die Frage ist, wer diese Kosten übernehmen soll, ist noch nicht ganz geklärt. Die Regierung hat angekündigt, dass sie den Telekommunikationsunternehmen, die ja die ganze Infrastruktur dann stellen müssen, um diese Daten aufzuzeichnen, eine angemessene Entschädigung geben wird und dass halt die nicht auf den Kosten sitzen bleiben. Wie hoch genau überhaupt die Kosten sind, ist allerdings auch noch unklar. Ja, das soweit zum historischen Überblick.
Ja, dann ist die ganze Idee ja noch gar nicht mal so alt, wenn das 2002, hast du gesagt, zum ersten Mal vorgeschlagen
wurde. 2002 wurde es das erste Mal konkret. Es wurde schon in den 2 Jahren davor, seit 2000,
wurde drüber nachgedacht,
also aber das lief noch größtenteils hinter verschlossenen Türen. Wie gesagt, 2002 wurde es das erste Mal dann konkret.
Also ich nehme an, dass der 11. September 2001 der Auslöser dafür war, maßgeblich.
Ja.
Dass man dann auf einmal gedacht hat, so jetzt aber, jetzt müssen wir irgendwas machen.
Ja, wir müssen auch irgendwas machen, deswegen machen wir mal Musik. Und zwar hören wir jetzt von Blame Amy Perfect Fit. We'll be right back.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Fnordfunk, dem Radio des Chaos Computer Club Mainz. Wir sind erreichbar unter cccmz.de. Wir haben sogar eine E-Mail-Adresse, nämlich radio@ccc.mz.de, speziell für die Belange von Fnordfunk.
Also wenn ihr eure Meinung loswerden wollt, Lob, Kritik, was auch immer, gerne vielleicht auch Themenvorschläge, was euch mal interessieren würde, wozu man mal eine Sendung machen könnte, dann schreibt uns.
Jetzt wollen wir uns den ganzen Kram mal aus einer anderen Sicht betrachten, aus Sicht des Datenschützers. Vorratsdatenspeicherung ist unser Thema. Die Frage ist ja, der Datenschützer sagt ja immer, alles, was irgendwie mit Datenspeichern zu tun hat, ist schlimm und das ist böse. Und die Frage ist, was ist eigentlich so böse an Vorratsdatenspeicherung, abgesehen von den Kosten, die das wieder verursacht. Aber was hat denn der normale Bürger dann zu befürchten?
Das ist eine gute Frage. Und erstmal auch eine sehr vage Frage. Also das Problem ist ja immer, dass man mit dem Datenschutz sehr, sehr schlecht die konkreten Gefahren erstmal sieht, die damit verbunden sind. Ich denke mal, zum einen ist es mal ein prinzipielles Problem, dass hier eine Maßnahme eingeführt wird, die mit dem deutschen Recht eigentlich so gar nicht zu vereinbaren ist. Im deutschen Recht ist nämlich vorgeschrieben, dass personenbezogene Daten nur zweckgebunden erhoben werden dürfen.
Das fällt ja dann komplett weg, weil wir haben ja kein speziell, also wir haben schon, ja gut, der Zweck ist ja, die Nutzung darf nur zweckgebunden erfolgen im Moment, aber die Datenspeicherung ist ja ohne Zweck einfach pauschal alles zu speichern, das heißt, die unterliegt
genau.
Ja keinem speziellen.
Genau, es ist ja jetzt nicht mehr so, dass es heißt, hier liegt ein Verdacht vor, also müssen wir die Daten von Martin jetzt hier speichern, sondern es ist ja so, dass meine Daten gespeichert werden, wie alle anderen Daten auch, ganz unabhängig davon, ob jetzt ein Verdacht gegen mich vorliegt und erst, wenn ein Verdacht vorliegt, soll auf die Daten dann zugegriffen werden, aber gespeichert werden sie so und so.
Das heißt, man kann auch hinterher die Zugriffsrechte sozusagen ändern. Man kann halt hinterher das Gesetz ändern zum Beispiel und sagen, jetzt hat noch eine Behörde mehr Zugriff oder nicht. Und das heißt, sie kriegen Zugriff auf meine Daten. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich die Daten erzeugt habe, also zum Zeitpunkt, wo ich zum Beispiel surfe oder telefoniere, weiß ich noch gar nicht, wer mal einst diese Daten zugreifen kann, weil das vielleicht noch mal geändert werden könnte.
Das ist richtig, das ist ein ganz großes Problem an der Sache und es geht ja erschreckenderweise nicht nur darum, welche Behörden oder staatlichen Organe darauf Zugriff haben könnten. Es gibt ja auch diese Denkmodelle, dass die Content-Industrie, also die Inhaber von Urheberrechten, einen direkten Auskunftsanspruch an die Provider durchsetzen wollen, wo sie dann ohne Einschaltung irgendwelcher Gerichte bei Urheberrechtsverstößen direkt die Kommunikationsdaten von den betroffenen Personen abfragen können.
Das ist natürlich auch noch nicht durch.
Das ist noch nicht durch, aber dass es kein Hirngespinst ist, merkt man halt daran, dass von Seiten des Justizministeriums Ende letzten Jahres Gedanken in diese Richtung geäußert wurden. Also das muss man sich mal vorstellen. Da geht es dann nicht mehr darum, dass irgendwelche staatlichen Behörden, Strafverfolgungsbehörden, wie auch immer, auf richterliche Beschluss hin die Daten abfragen, sondern dass unter Umgehung all dieser Instanzen direkt hier die Firmen von die Musikfirmen zum Beispiel diese Daten dann zugreifen können.
Und das vor allem halt auch rückwirkend, wenn man die auf Vorrat schon mal speichert und schon mal in den Keller tut.
Ganz genau.
Dann kann man halt, wenn dann das Gesetz auch soweit ist, kann man dann die Daten wieder hervorholen und kann dann nachträglich nachgucken, wer was gemacht hat oder so. Das heißt, für Leute, die raubkopieren zum Beispiel, könnte das schon ein Hindernis darstellen.
Unter Umständen ja, wenn es wirklich so kommt. Ein anderes Problem ist ja, dass man sich natürlich fragen muss, was nützen einem die besten Gesetze und Vorschriften und Datenschutzregelungen, wenn sie nicht eingehalten werden? Ich meine, es ist ja im Endeffekt so, dass man als Bürger überhaupt keine Kontrolle darüber hat, was mit diesen Daten wirklich geschieht und wer jetzt zum Beispiel von Seiten der Geheimdienste auf diese Daten zugreift. Und dass die Geheimdienste nicht unbedingt sich immer an die Spielregeln halten, hat man ja bei der BND-Affäre jetzt leider gesehen.
Das stimmt. Auch andere Staaten spielen ja auch eine große Rolle. Die USA zum Beispiel wollen ja von Fluggästen, die in die USA einreisen, die verschiedene Daten haben, zum Beispiel was man an Bord gegessen hat und ich weiß nicht was alles, also ganz kuriose Sachen zum Teil auch, insgesamt paar 30 Datensätze. Das ist vor ein paar Jahren auch mit der EU beschlossen worden, dass das halt gesetzlich geregelt ist, dass das möglich ist und dass die Fluggesellschaften das machen können und dass das dann eben nicht mehr gegen Datenschutzrichtlinien verstößt, was ja eigentlich das Problem war, zumindest gesetzlich. Und das heißt, auch die USA hat sicherlich Interesse dran an unseren europäischen Daten. Und wie dann da die Datenschutzgesetze aussehen, wenn die Daten erstmal drüben sind, ja, ist ja nochmal so eine ganz andere Frage.
In der Tat, also bei einem informellen Treffen in Wien Anfang dieses Jahres haben Vertreter von der USA schon durchblicken lassen, dass sie auch dann bitte einen Zugriff auf diese vorratsgespeicherten Daten haben wollen.
Also okay, ja, ich habe es mir gedacht. Die haben da schon durchaus Interesse dran. Das heißt, die Frage ist, wer kontrolliert das? Darf man das kontrollieren? Kann man das überhaupt kontrollieren? Das ist eine große Gefahr. Eine andere Sache ist ja beim Datenschutz immer die Verhältnismäßigkeit. Also das deutsche Recht sieht ja vor, dass Daten nur erhoben werden dürfen, soweit es überhaupt noch verhältnismäßig ist. Das heißt, im Verhältnis steht zur geplanten Nutzung. Zum Beispiel, wenn ich telefoniere, dann muss natürlich die Telekom meine Verbindungsdaten speichern für die Abrechnung. Geht ja nicht anders, weil es wird halt per Minute abgerechnet. Andererseits gibt es ja jetzt für Internet und mittlerweile auch für Telefon diese Flatrates, wo man einen monatlichen Festpreis zahlt und dann dafür telefonieren kann, so viel wie man möchte. Und es gibt sogar einen Beschluss vom Bundesgerichtshof, wenn ich mich richtig
erinnere. Vom Verfassungsgericht, ja.
Verfassungsgericht.
Da hatte ein Telekom-Kunde, der halt eben so eine Flatrate hatte, dagegen geklagt, dass die Telekom seine Verbindungsdaten und Details über seine Verbindungen halt speichert, obwohl sie ja zu Abrechnungszwecken gar nicht benötigt werden. Und da hat das Verfassungsgericht diesem Kläger Recht gegeben, und hat gesagt, das ist nicht verfassungsgemäß, das ist nicht richtig, nicht rechtens, dass die Telekom diese nicht benötigten Daten speichert.
Das heißt, das verstößt zumindest in Deutschland eindeutig gegen das Landesrecht, Daten zu speichern, ohne dass es einen Grund dafür gibt.
Richtig. Und aus diesem Blickpunkt ist eigentlich fast damit zu rechnen, dass das Verfassungsgericht auch da Bedenken haben wird und im Zweifelsfall, wenn es zu einem Rechtsstreit kommt, vielleicht die Vorratsdatenspeicherung auch kippen könnte, aber dazu muss natürlich erstmal dieses Gesetz da sein und dazu muss erstmal ein Kläger dann da sein. Das heißt, im Vorfeld ließe sich auf dieser Linie da wenig erreichen.
Richtig. Verhältnismäßigkeit heißt ja auch das Verhältnis vom Aufwand zum Nutzen. Das heißt, diese Vorratsdatenspeicherung stellt ja doch einen erheblichen Aufwand dar. Sieht man jetzt schon, wie lange allein die Politiker brauchen, um das irgendwie durchzusetzen, allein der Aufwand. Aber auch hinterher die ganzen Daten zu speichern und dann 6 Monate oder 2 Jahre oder vielleicht sogar noch länger aufzubewahren, das sind ganz, ganz viele Festplatten, die man da kaufen muss und die man auch behalten muss und die man immer wieder überspielen muss, weil eine Festplatte nach einigen Jahren halt eben auch wieder die Grätsche macht und die Daten dürfen ja nicht verloren gehen und so weiter. Und der Effekt, den man dadurch hat bei der Aufklärung von Straftaten, ist vermutlich gar nicht so groß. Also ich hatte eben schon mal die polizeiliche Kriminalstatistik. Hier ist zum Beispiel zu sehen, Begünstigung, Strafvereitelung, Hehlerei und Geldwäsche diese Delikte sind zu 97,9% aufgeklärt worden und viele andere Kategorien erreichen auch recht gute Zahlen. Wohnungseinbruchsdiebstahl liegt jetzt nur bei 19,5%. Ob man das natürlich jetzt über die Vorratsdatenspeicherung hinkriegt, ist eigentlich auch eine andere Frage.
Ja, das ist echt eine gute Frage. Was kann man eigentlich damit jetzt noch aufklären? Also es wurde eigentlich nie groß der Versuch gemacht, mal konkret zu rechtfertigen, dass dieses Bedürfnis da ist. Ich denke, es gibt ja auch andere Methoden. Wenn jetzt irgendwo die Notwendigkeit besteht, wenn jemand in der Verdacht gerät, da gibt es ja dieses sogenannte Quick-Freeze-Verfahren, wo halt ab diesem Zeitpunkt dann jetzt isoliert nur von dieser entsprechenden Person die Daten halt gespeichert und protokolliert werden, um sie halt für Strafverfolgungszwecke dann zu benutzen. Und dass es wirklich diesen Bedarf gibt, dass man auch die Daten der vergangenen 6 Monate wirklich noch braucht, um die Verbrechen aufzuklären, das ist so erstmal ja gar nicht erstmal belegt. Also ich weiß, dass ein Vertreter des BKA mal eine Liste von 361 konkreten Straftaten vorgeschlagen hat, gebracht hat, die man hätte mit Vorratsdatenspeicherung seiner Meinung nach aufklären können.
Wobei das auch noch nicht ganz sicher
ist. Ja gut, aber selbst
noch mal ausprobieren müssen.
Selbst nehmen wir es mal als gegeben hin. Interessant ist, dass von diesen 361 Fällen nur 0,5% irgendwie im Zusammenhang mit Terrorismus standen. Also das heißt, diese ursprüngliche Begründung, warum wir die Vorratsdatenspeicherung brauchen, ist jetzt mal wieder relativ in den Hintergrund getreten. Und gut, man kann natürlich sagen, 361 Fälle, die man vielleicht aufklären könnte, das ist es schon mal wert. Das ist, wir wollen diese Verbrechen ja aufgeklärt haben. Aber die Frage ist nur, ob es da nicht effektivere Wege gäbe, ob man das Geld vielleicht nicht besser einsetzen könnte. Und das ist halt nie wirklich erörtert worden oder nie irgendwie über die Studien oder was auch immer angefertigt worden, das zu belegen, dass das wirklich der beste Weg ist. Und die Verhältnismäßigkeit, die du angesprochen hast, bezieht sich ja nicht nur auf Nutzen-Kosten, sondern auch auf Nutzen-Nebenwirkungen.
Das auch, ja.
Und dass man sagt, um vielleicht ein paar Dutzend Straftaten aufzuklären, dafür von allen Bürgern die Kommunikationsdaten aufzuzeichnen, da sehe ich diese Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben.
Ja, das ist schon richtig, ja. Nur der Bürger fragt sich natürlich trotzdem, was eigentlich so schlimm dran ist, wenn Behörden jetzt seine Daten speichern und auswerten. Gut, wir haben jetzt eben angesprochen, für Raubkopierer könnte es in Zukunft noch ungemütlicher werden. Den rückt man ja jetzt schon genug auf den Leib. Aber was könnte der noch so uns blühen?
Also das Argument, das ja dann immer wieder kommt, ist, ich habe ja nichts zu verbergen.
Genau, ich auch nicht.
Nicht? Also ich habe was zu verbergen. Nee,
wenn ich es hätte, würde ich es ja jetzt nicht im Radio sagen.
Ja, aber mir fiel gerade auf der Herfahrt hier ins Studio, fiel mir im Bus gerade eine Werbung ins Auge, so ein Plakat, ja, Werbung ist eigentlich nicht das richtige Wort, von der Wiesbadener Hilfe. Also einer Gruppe, die Kriminalitätsopfern hilft in verschiedenster Form und halt Opferhilfe leistet. Ähnlich wohl auch wie der Weiße Ring, der ja auch hier in Wiesbaden ansässig ist. Und auf dem Plakat von der Wiesbadener Hilfe war auch halt die Nummer von einer Hotline für Opfer, wo man sich an diese Organisation wenden kann. Und wo dann stand, ja, Sie können uns ohne Bedenken anrufen. Die Anrufe werden anonym behandelt.
Und das würde dann der Vergangenheit angehören.
Das würde dann der Vergangenheit angehören. Denn in dem Moment, wo wir eine Vorratsdatenspeicherung haben, würden auch solche Anrufe mit protokolliert werden, da angerufen hat.
Das heißt, da müsste man dann im Zweifelsfall schon persönlich hingehen.
Wäre auf jeden Fall die bessere Lösung. Ja. Ich meine, das Gegenargument, was man da jetzt dazu bringen kann, ist, ja, diese Daten werden ja gespeichert, aber diese Daten werden ja gar nicht verwendet. Wir greifen ja nur auf die Daten zu, wenn ein wirklicher Verdacht besteht. Ja. Aber das ist eben die Frage, wer gewährleistet uns das?
Ja, da fällt mir gerade das Beispiel mit den Mautbrücken ein.
Gutes
Beispiel, wo man ja auch die Nummernschilder scannt von allen vorbeifahrenden Autos und die Mautbrücke steht über eine ISDN-Verbindung mit irgendeinem Zentralrechner in Verbindung und so weiter und gleicht dann ihre eigene Datenbank ab und die Nummernschilder von mautpflichtigen Fahrzeugen sozusagen werden dann halt kurzfristig gespeichert und wird abgeglichen, ob die Maut halt bezahlt wurde und gegebenenfalls halt gespeichert, wenn nicht und so, damit man da halt die Leute kontrollieren kann. Und nachdem das eingeführt wurde und das jetzt zur Verfügung steht, hat man dann sich gedacht, naja, eigentlich wäre es ja keine große Sache, wenn die Mautbrücken halt einfach alle Nummernschilder scannen und speichern, wann, wo, welches Nummernschild vorbeigefahren ist und dadurch dann Bewegungsprofile zum Beispiel von Verdächtigen machen könnte.
Ja, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür oder ein ganz erschreckendes Beispiel vielleicht auch, wie diese Zweckgebundenheit, die der Datenschutz vorschreibt, aufgeweicht wird. Dass das heißt, es erst hieß, diese Daten werden nur zum Zweck der Mauterhebung erhoben.
Und wenn die Technik erstmal da ist,
dann können wir uns das
immer noch überlegen und dann ist es doch recht verlockend, die auch für andere eigentlich ja auch sinnvolle Zwecke einzusetzen. Aber ja, wo halt trotzdem vorher keiner mit gerechnet hätte.
Und einen ähnlichen Prozess muss man auch bei der Vorratsdatenspeicherung befürchten, dass das quasi nur der erste Schritt ist, um die Sachen dann halt weiter auszuweiten und weiter zu nutzen oder zu missbrauchen. Eine Gefahr, die ich zum Beispiel sehe, ist, dass wenn die Vorratsdatenspeicherung erstmal da ist und sich zeigt, wie ineffektiv sie eigentlich ist, weil es eben eine ganze Unzahl von Schlupflöchern eigentlich noch in dieser Datenspeicherung gibt, dass man dann weiter vorgehen wird und versuchen wird, diese Schlupflöcher mit juristischen Mitteln dann zu schließen, dass man zum Beispiel gegen kryptografische Programme, halt, die das anonyme Surfen erlauben, vorgehen wird, dass man halt versuchen wird, derartige Verfahren auch noch zu verbieten. Und solche Bestrebungen gab es in der Vergangenheit ja auch schon mal.
Und das sind alles Dinge, die Privatsphäre des Einzelnen abschwächen, die ja eigentlich auch im Menschenrechtsvertrag sogar festgehalten ist. Jeder Mensch hat ein Recht auf Privatsphäre und so. Und das wird ja immer mehr abgeschwächt jetzt.
Ja,
Ja. Und dadurch, dass wir auch immer mehr vernetzt machen, und also früher hat man ja, ist man von Dorf zu Dorf gelaufen, als es noch kein Telefon gab, weil man sich sonst gar nicht unterhalten konnte. Aber dadurch, dass wir jetzt immer mehr verdrahtet und auch drahtlos kommunizieren, ohne uns konkret zu treffen, kann man ja immer mehr Dinge auch aus dem privaten Leben auf Vorrat Daten, auf Vorrat speichern eben.
Ja, ja. Also was für, wo da die Gefahren gesehen werden, inzwischen gibt es auch von der parlamentarischen Seite Bedenken. Das Kieler Parlament hat starke Bedenken angemeldet gehabt, weil sie gesagt haben, sie sehen ihre parlamentarische Arbeit auch in einem gewissen Grad gefährdet, da das Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Abgeordneten einfach nicht mehr so gegeben sei, wenn eben diese Kommunikation da auch unter diese Überwachung fällt und dass sie halt da gewisse Probleme mit dem Zeugnisverweigerungsrecht und ihrer Arbeit als Parlamentarier drin sehen. Ähnliche Bedenken gab es von Journalisten, die gesagt haben, ja, wenn wir nicht mehr die Möglichkeit haben, unüberwacht und anonym mit möglichen Quellen zu kommunizieren, ist das auch eine Gefahr für die Pressefreiheit.
Das heißt, die Redefreiheit wird im Prinzip eingeschränkt, weil ich kann auch nirgendwo mal anonym eine Bemerkung machen, ohne dass man das nicht doch irgendwie wieder zurückverfolgen kann.
Ja, genau.
Okay, das heißt, der Bürger fühlt sich bei so viel Überwachung einfach nicht mehr frei.
Ja.
Das, weil der Punkt ist ja nicht, dass ich nicht mehr das sagen kann, was ich will, aber dass ich vielleicht mich davor fürchte. Das heißt, eigentlich ist das so ein bisschen der Weg in so einen totalitären Staat.
Mit dem
so ein bisschen im Ansatz zumindest.
Mit dem Begriff totalitären Staat wäre ich vorsichtig, aber es ist definitiv eine Entwicklung, die ich eigentlich nicht mehr als sehr demokratisch ansehe. Das muss ich schon sagen. Und ja, zu der Frage, was ist denn, könnten die nächsten Schritte sein, was blüht uns noch? Da muss man nur mal einen Blick runter über die Alpen nach Italien werfen.
Mhm.
In Deutschland ist es so, dass jetzt von der Vorratsdatenspeicherung Internetcafés noch ausgenommen sind, eben weil man ja nicht weiß, wer eigentlich da dran sitzt.
Richtig.
Und dass man das auch eine Möglichkeit ist, noch einigermaßen anonym sich im Netz zu bewegen. In Italien ist es aus genau diesem Grund so, dass man Internetcafés nur benutzen darf nach Vorlage des Personalausweises, dass man sich halt ausweisen muss und halt auch registriert wird, wer wann dort im Internetcafé sitzt. Und es ist eigentlich ja abzusehen,
dass es auch hier so kommt.
Dass es auch hier so kommen wird, wenn den Politikern erstmal klar wird, dass das eben ein gewaltiges Schlupfloch ist. Und dass dann vielleicht eine ähnliche Personalausweispflicht für Internetcafés kommen könnte.
Mhm, okay. Okay. Das heißt, wir werden unserer Privatsphäre beraubt. Und ich habe eben jetzt mit dem totalitären Staat, kam ich eigentlich deshalb drauf, weil wir gleich noch ein Interview haben werden mit jemandem von Stop 1984. 1984, wer das nicht kennt, ist ein Roman von George Orwell, der vor 1984 schon erschien und eine Zukunftsvision, eigentlich Science Fiction war und über einen totalitären Staat berichtet, der seine Bürger total überwacht und wo überall in jeder Wohnung Überwachungskameras installiert sind und so weiter und wo es selbst eine Gedankenpolizei gibt und eine große Figur aus dem Roman war Big Brother, den viele mittlerweile wieder kennen aus der gleichnamigen Fernsehsendung, die ihren Namen nicht zu Unrecht auch daher hat. Und Big Brother is watching you ist der Leitspruch dieses Staates in dem Roman. Wir werden gleich ein Interview haben mit Twister von Stopp 1984. Das ist eine Initiative gegen die Massendatenhaltung und gegen den Klau der Privatsphäre und gegen zu viel Datenspeicherung. Bis dahin machen wir erst noch ein kleines Stück Musik, denn Musik gehört zum Radio, wie ein Interview in die Sendung. Hallo beim Nordfunk, dem Radio vom Chaos Computer Club in Mainz. Immer noch unsere Sendung heute über Vorratsdatenspeicherung. Wir haben jetzt so ein bisschen gehört, wie es dazu kam, seit wann es die Ideen gibt und wer das eigentlich will. Wir haben auch gehört, warum das für den Bürger eventuell nicht so toll ist, wenn alles auf Vorrat, auf Vorrat gespeichert wird. Wir wollen jetzt mal ein bisschen untersuchen, wie die Technik dahinter ist und was es für Schlupflöcher geben könnte und wie man sich selbst schützen kann und wie durchdacht oder nicht durchdacht diese ganze Geschichte ist. Martin, du hast mal gesagt, es wird nicht alles abgehört und nicht alles gespeichert. Was wird denn zum Beispiel nicht gespeichert? Da war irgendwas mit den Prepaid-Handys?
Ja, das war eine Geschichte gewesen, dass die Prepaid-Handys mit Prepaid-Karten wohl nicht unter die Überwachung fallen, weil man ja eben gar nicht weiß, wer das Ding eigentlich besitzt. Und man deshalb auch gar nicht zuordnen kann, wer da jetzt telefoniert.
Das heißt, ich kann mir ein Prepaid-Handy kaufen, ohne dass mein Personalausweis geprüft wird oder so, weil das ja gar nicht nötig ist eigentlich, weil es will ja eigentlich keiner Geld von mir sehen, sondern ich bezahle sowieso im Voraus, im Laden direkt und fertig.
Ja, so ist zumindest gewesen. Ich meine, was gehört zu haben, dass ich das jetzt auch ändern oder ändern soll, dass es halt auch noch gegen Perso geht, aber da bin ich jetzt nicht ganz auf dem Laufenden, wie es da aussieht. Viel interessanter wird es bei den Schlupflöchern, denke ich, wenn wir uns einen Blick mal auf das Internet werfen. Mhm. Schauen wir erstmal, was soll da eigentlich alles genau erfasst werden. Das ist natürlich jetzt diese Richtlinie von der EU, ist ja wie gesagt nur das untere die untere Leiste. Was dann in Deutschland noch alles vielleicht kommt, steht noch nicht genau fest. Auf jeden Fall bezieht sich das Internet hauptsächlich auf E-Mail, Voice over IP.
Also Internettelefonie.
Internettelefonie, genau. Und auch das Web, also ganz normales Surfen.
Genau.
Und der Voice over IP und E-Mail hat man natürlich sehr gut die Analogie zum klassischen Telefonieren und ist halt auch bestrebt, auch entsprechend die gleichen Daten wie beim klassischen Telefonat zu erfassen.
Also wer ruft wann wen an?
Genau.
Also wie lange?
Allerdings ist das jetzt da nicht gar nicht so einfach. Denn was ist zum Beispiel, wenn jetzt der Server von meinem Voice over IP, von meinem Internettelefoniedienst irgendwo im Ausland steht, dann wird dieser Server nicht überwacht und man hat damit schon mal eigentlich eine ganz simple Möglichkeit, dieser Überwachung zu umgehen. Und viele Leute werden sie dadurch umgehen, ohne sich dessen überhaupt bewusst zu sein. Das Gleiche trifft bei E-Mail zu. Wenn ich jetzt meinen E-Mail-Account bei GMX zum Beispiel habe, klar, dann fällt das an die Vorratsdatenspeicherung. Wenn ich jetzt allerdings meinen E-Mail-Account bei Gmail oder irgendeinem anderen Server habe, der irgendwo im Ausland steht, dann wird dieser Server natürlich auch nicht überwacht, dieser Anbieter.
Dann und das heißt, da wird dann wieder nicht festgestellt, welche E-Mails. Aber mein Computer steht ja dennoch in Deutschland dann. Das heißt, meine Internetverbindung zum Server muss ja irgendwie aus Deutschland raus zu dem ausländischen Server gehen und diese Verbindung wird ja theoretisch überwacht, oder nicht?
Diese Verbindung wird überwacht und wenn man sich jetzt mit irgendeinem Mail-Client die Mails davon abruft, dann wird das wahrscheinlich auch nachvollziehbar sein. Wenn man jetzt allerdings über ein Web-Interface zum Beispiel sich bei seinem Gmail-Account oder wie auch immer seine Mails checkt, dann wird man nicht sehen, was für Mails man dort bekommen oder gesendet hat. Man wird nur sehen, dass ich mich mit dem Gmail-Server verbinde.
Also weil diese Website ist verschlüsselt, ist das richtig?
Das hat jetzt mit der Verschlüsselung erstmal nichts zu tun, aber es geht ja darum, es werden ja nur die Verbindungsdaten erfasst. Über meinen Browser, mit meinem Internet Explorer, mein Firefox, mein Netscape, was auch immer, aha, gmail.com aufrufe, mich da einlogge, dann wird protokolliert, okay, ich habe eine Verbindung zu gmail.com. Aber die Mails, die halt über dieses Webinterface dann schreibe oder empfange,
die werden gar nicht mitgespeichert.
Die liegen ja nicht auf einem europäischen Server, die liegen ja dann auf dem gmail.com-Server und das wird daher nicht erfasst.
Ach so, dann wird das gar nicht erfasst. Außerdem gibt es ja auch, wie ich jetzt gerade gesagt habe, Verschlüsselung. Also auch bei E-Mails, E-Mail-Clients wie zum Beispiel der bekannte Thunderbird, Mozilla Thunderbird, kann ja E-Mails von einem E-Mail-Server direkt abholen und diese Verbindung kann verschlüsselt werden. Das heißt, da könnte man auf bestenfalls noch sehen, dass die Verbindung aufgemacht wurde, dass irgendwelche, vermutlich halt E-Mails abgeholt wurden, aber man kann eigentlich nicht sehen, was da genau übertragen wird. Das heißt nicht, wer, wann, welche E-Mail, welcher Betreff und so. Das würde ja dann alles gar nicht lesbar sein, weil es verschlüsselt ist.
Genau, das ist richtig, aber das muss man jetzt unterscheiden. Es gilt ja nur, wenn man wirklich eine verschlüsselte Verbindung zum Abrufen seiner E-Mails hat, also über SSL läuft das dann, glaube ich.
SSL oder TLS.
Genau, wenn man halt seine Mails verschlüsselt, den Inhalt der Mails verschlüsselt, das hilft in dem Fall gar nichts. Ist ja eine lobenswerte Sache auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall machen. Aber es ist halt in diesem Falle nicht hilfreich.
Vielleicht, um das mal kurz auseinander zu klamüsern, nochmal was ist. TLS heißt, der Mail-Client baut eine komplett verschlüsselte Verbindung zum Server auf und über diese verschlüsselte Verbindung werden dann die E-Mails abgerufen oder auch verschickt. Und die andere Möglichkeit ist, den Inhalt der E-Mails zu verschlüsseln. Das heißt, dass allerdings der Absender zum Beispiel nicht verschlüsselt wird, weil sonst könnte ja keiner mehr lesen, wo es hin soll. Wenn ich den Empfänger verschlüssel, dann weiß ja der Postbote nicht, wo es hin soll, wenn er den Empfänger nicht lesen kann. Also heißt das, dass man dann durchaus nachvollziehen könnte, wo die E-Mails dann hingehen. Mhm. Okay. Und beim Webinterface ist ja eigentlich auch so, dass ich... wenn ich den Inhalt verschlüssel, bringt mir das ja nichts, weil dann trotzdem zu sehen ist, welchen Server ich kontaktiert habe.
Ja, richtig. Inhalt verschlüsseln allein bringt in dem Fall nichts.
Und der Inhalt wird ja sowieso nicht protokolliert.
Ja, genau.
Angeblich.
Naja, wollen wir nicht ganz paranoid. Doch, wollen wir paranoid? Ja, egal.
Kommt noch.
Kann man paranoid genug sein?
Kommt noch.
Wobei man, gut, wenn wir schon paranoid sind gerade, wenn man jetzt das Beispiel Gmail zum Beispiel hat oder sonst irgendeinen Server im Ausland, um halt der EU-Vorratsdatenspeicherung zu umgehen, muss man sich natürlich bewusst sein, dass die dann vielleicht wieder in irgendwelche anders dann bei Gmail vielleicht die NSA mitliest oder so. Also man kann sich dann zumindest aussuchen, von welchem Land man überwacht werden will.
Genau, und wenn alles mal vereinheitlicht ist, tauschen die ihre Daten ohnehin untereinander aus und so weiter und so weiter.
Okay,
also es gibt eigentlich keinen Ausweg.
Doch, natürlich gibt es Auswege.
Es gibt Auswege.
Ja, gerade beim Surfen zum Beispiel haben wir die sogenannten Anonymizer.
Ja, genau, das sind zum Beispiel Programme wie Yap oder Tor. Yap ist Java Anonymizer Protocol.
Java Anon Proxy heißt das.
Anon Proxy, genau.
Wofür Tor steht, weiß ich jetzt nicht.
T weiß ich nicht mehr, aber R steht für Onion Routing.
Onion Routing, stimmt.
Zwiebelweiterleitung.
Okay, das klingt jetzt erstmal ziemlich esoterisch.
Ja, was ist das?
Zwiebelweiterleitung?
Ja, mal gucken, wie die Zwiebel funktioniert.
Okay, vielleicht mal ganz grob. Wenn ich mich normalerweise im Internet bewege und irgendeine Seite aufrufe, jetzt zum Beispiel die Seite von Radio Rheinwelle, dann gehe ich in meinen Browser, tippe radioreinwelle.de ein. Und dann schickt mein Computer über die Telekom, wo ich mich eingewählt habe, meinen Internetprovider, eine Anfrage an den Server, auf dem die Seite von Radio Rheinwelle liegt. Und dieser Server schickt mir die Seite von Radio Rheinwelle zurück. Und dieser Vorgang wird dann protokolliert beim ISP, also in dem Fall von der Telekom.
Das heißt auch, dass sich da eigentlich der Inhalt und die Verbindungsdaten gar nicht richtig trennen lassen, weil wenn ich jetzt hinterher wissen will, welchen Inhalt du abgerufen hast, muss ich ja eigentlich nur selber auf die Seite gehen.
Ganz genau, da gibt es gar keine Trennung eigentlich. Ja.
Genau.
Und wenn ich jetzt so ein Anonymizer-Programm verwende, wie zum Beispiel Tor oder Yap, funktioniert das so, dass ich mich erstmal bei einem Server von diesem Anonymizer-Netzwerk anmelde und eine verschlüsselte Verbindung mit dem herstelle. Dann schicke ich meine Anfrage, ich möchte jetzt gerne die Seite von Radio Rheinwelle sehen, verschlüsselt an den Server von diesem Anonymizer.
Das heißt, man sieht nur, da ist eine Verbindung zu diesem Server.
Genau, die Leute sehen dann, was dann die Vorratsdatenspeicherung protokolliert ist, aha, der Herr Böhler, das bin ich, hat sich mit diesem Yap-Netzwerk verbunden und hat dem irgendwas Verschlüsseltes geschickt, keine Ahnung.
Genau, ja.
Dieser Server von Yap macht dann Folgendes, dass er das Ganze nochmal verschlüsselt und an einen anderen Server weiterschickt und nochmal verschlüsselt. Das geht so ein paar Mal hin und her, wie so ein Hütchenspiel, dass die ganzen Anfragen, die an dieses Netzwerk kommen, halt verschlüsselt und bunt gemischt hin und her geschoben werden.
Und dann irgendwo quillt es wieder aus dem Netzwerk raus.
Irgendwo beim vierten oder fünften Server, wo diese verschlüsselte Dings dann gelandet ist, wird das wieder entpackt.
Der macht dann die Anfrage an Radio Rheinwelle?
Der macht dann die Anfrage an Radio Rheinwelle. Und das Entscheidende auch, ist...
Das wird ja wieder protokolliert.
Ja, aber das Entscheidende ist, dass dieser Server auch wiederum gar nicht weiß, wo die Anfrage ursprünglich herkommt.
Das heißt, selbst wenn ich den Server selber betreibe zum Beispiel, habe ich keine Ahnung, wer das eigentlich mal wissen wollte.
Genau, um halt zu wissen, wie diese Informationen eigentlich dahin und her geflossen sind, ist es notwendig, dass man im Prinzip sämtliche oder zumindest einen Großteil dieser Server in diesem Anonymizer-Netzwerk überwachen und protokollieren kann.
Und das geht kaum, weil solche Server stehen an Universitäten, stehen zur Verfügung vom Chaos Computer Club, zum Beispiel von irgendwelchen
Datenschutzzentren. Stehen auch im Ausland, um das Ganze noch lustiger zu machen.
Genau, da kommt man gar nicht so dran, das ist gar nicht so einfach.
Und dann werden halt diese angefragte Seite ebenfalls wieder verschlüsselt durch das Netzwerk zurückgeschickt. Das heißt, was man auf Ebene der Vorratsdatenspeicherung nur sieht, ist, wir haben hier vielleicht 100 oder 1000 Leute, die mit diesem Netzwerk verbunden sind.
Genau.
Und wir haben eine ganze Riesenmenge Anfragen, die irgendwie aus dem Netzwerk hervorgehen, aber was von wem aber zuzuordnen ist, ist gar nicht mehr möglich.
Okay, wir sehen nur, da die Leute schicken was rein und kriegen irgendwas zurück und hier geht was raus und wieder was rein und so.
Genau. Okay. Und je mehr Leute dieses Netzwerk nutzen, umso anonymer wird das natürlich auch. Also wenn nur ein Einziger das benutzt, ist es klar, wer es war, ja. Aber wenn wir jetzt da 1000 oder 10.000 Leute haben, die dieses Netzwerk benutzen, dann ist das absolut nicht mehr nachzuvollziehen, wer da eigentlich was zu welchem Zeitpunkt angefragt hat. Und
Ja. Was ich gemerkt habe, ich habe das jetzt auch mal ausprobiert mit diesem Tor-Netzwerk. Also Tor und Yap sind sozusagen zwei Konkurrenzprodukte, wenn man so will.
Ja, aber inzwischen sind sie auch, glaube ich, zum Teil kompatibel.
Sind also, sogar kompatibel.
Ja, der Yap-Client hat auch jetzt Unterstützung für Tor schon seit einer Weile drin.
Ah, wie nett. Ursprünglich waren es mal Konkurrenzprodukte. Und was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich habe die jetzt mal ausprobiert, also zumindest das Tor-Netzwerk habe ich jetzt mal ausprobiert. Ich kann sagen, es ist schon deutlich langsamer, weil halt die Verbindungsdaten halt bunt irgendwo um die Welt kreisen, bevor die mal irgendwo ankommen. Es ist schön anonym, dafür merkt man natürlich selber überhaupt nichts, weil die Seite kommt halt wie gewohnt, nur eben langsamer.
Ja, das ist richtig. Also ich habe das Yap schon mal getestet gehabt, das da auch ist recht einfach einzurichten. Also das ist eine Sache, die man auch dazu sagen sollte, denke ich. Man muss kein Hacker sein und kein Freak sein, um diese Sachen zu umgehen. Man muss sich nicht mit Computern auskennen, großartig. Alles, was man machen muss, ist dieses Programm sich runterladen und ein paar Klicks das installieren und das war's. Also man braucht dazu keine großen Kenntnisse, das kann jeder machen. Es ist natürlich ein bisschen unbequem, weil es dauert halt dann doch ein bisschen länger, bis die Seiten da sind, eben weil es halt über dieses Netzwerk läuft und halt ein bisschen rumgeschickt wird in der Welt. Und es dauert dann vielleicht halt nicht mehr eine Zehntelsekunde, sondern vielleicht halt schon mal 2, 3, 4 Sekunden, bis die Seite da ist.
Und das ist nicht so schön natürlich.
Ja, das ist schon lästig. Aber
da haben wir wieder die Verhältnismäßigkeit Nutzen und ja, klar, Aufwand und
muss so. Muss man abwägen.
Ich weiß noch zu berichten, unser Club, also das heißt der CCCMZ hat ja einen eigenen Server auch im Internet stehen. Wir haben auch einen Tor-Server mal so betrieben innerhalb dieses Netzwerks. Und der hat auch ganz schön viel Datenverkehr verursacht. Wir hatten pro Monat ungefähr 800 Gigabyte oder 700-800 Gigabyte an Daten. Schlecht. Allein über unseren Server, so sieht man, dass das Netzwerk, das vorhanden ist, schon auch durchaus benutzt wird. Und dass da ziemlich viele Daten hin und her gehen. Wobei man auch sagen muss, jede einzelne Anfrage beschäftigt auch gleich 4, 5 Server und anstatt einen oder so.
Ja, aber dieses Prinzip, dass es halt nicht nur über einen Server geht, sondern über mehrere, das ist ganz essentiell, um das halt am Funktionieren zu halten, dieses System. Ich meine, was wäre jetzt für zum Beispiel einen Geheimdienst oder sonst irgendeine Organisation die beste Möglichkeit, theoretisch so dieses System zu unterwandern? Die beste Möglichkeit wäre, selbst einen Server hinzustellen, ja?
Freilich, ja.
Und dann verbinden sich die Leute damit und wir können bei dem Server mitprotokollieren.
Wir haben sogar mal versucht, das BKA hat es mal versucht, in 2003 haben die Macher des Yap, dieser Yap-Software, verpflichtet, eine Protokollierungsfunktion einzubauen, was natürlich die ganze Software völlig hinfällig macht.
Ja, das war eine spannende Geschichte.
Weil die haben das tatsächlich machen müssen. Die haben zwar dagegen geklagt und so weiter, aber das hatte
dann
alles keine,
Zeit und erstmal mussten
hatten keine aufschiebende Wirkung und sie mussten es programmieren. Sie haben es programmiert. Nur ist es aber so, Yap ist eine Open Source Software. Das heißt, der Programmcode steht einfach allen zur Verfügung. Und das heißt, die haben das schön programmiert. Die haben einen Server damit bereitgestellt, der jetzt alles protokolliert. Und irgendeiner hat da reingeguckt und hat gesagt, hey, seit wann haben wir denn Protokollfunktionen? Ich glaube, das ist nicht kompatibel mit der Idee dahinter.
Genau. Und dadurch haben die anderen Leute, die solche Server betreiben, haben dann gesehen, dass hier was mitprotokolliert wird und haben gesagt, okay, irgendwas läuft da schief. Anscheinend wurden die von irgendjemandem gezwungen, mitzuprotokollieren.
Genau.
Von wem wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht? Das durfte nicht an die Öffentlichkeit.
Natürlich nicht.
Und dann haben die anderen sich überlegt, nun, wir sind nicht dazu gezwungen worden. Wir machen weiter die alte Version, die nicht protokolliert. Und dadurch gab es dann im Prinzip in diesem Netzwerk nur einen Server, der protokolliert hat. Alle anderen waren weiter.
Genau, und dieser eine Server wurde auch gar nicht mehr benutzt dann. Ne? Der wurde aus dem Netzwerk sozusagen ausgeschlossen, wenn man so will.
Genau.
Wir haben einfach gesagt, da bitte keine Daten hin, weil macht keinen Sinn.
Selbst wenn,
das hat ja keinen Zweck da an einem Server.
Genau, und dadurch hat sich das System als robust erwiesen.
Genau.
Auch eben gerade, weil es auf Open Source läuft und jeder kontrollieren kann und sich den Quellcode anschauen kann und
das war ganz
prüfen
gut.
kann, dass das nicht protokolliert wird.
Letzten Endes wurde genau ein Datensatz protokolliert, um den sie sich dann auch heftig gestritten hatten. Und das Projekt war mal an der TU Dresden, glaube ich, gemacht worden. Mhm. Er läuft, wird immer noch da weiterentwickelt. Und die hatten ziemlich Stress halt wegen ihrer Software und wegen der Protokollierung und wegen des einen Datensatzes, den man dann irgendwie doch protokolliert hatte mal. So ganz am Anfang. Du hattest eben auch mal gesagt, die Daten, die man so sammelt, die sind auch nicht immer so unglaublich aussagekräftig. Also zum Beispiel haben wir schon mal das offene WLAN. Also das heißt, ich fahre mit dem Auto vor und ziehe mir da meine illegale Musik.
Ja.
Oder sagen wir mal, jemand fährt bei mir vor, zieht sich seine illegale Musik und ich werde dann verklagt, obwohl ich es gar nicht war. Dann ist natürlich die Frage rechtlich, wie wird das jetzt gelöst? Wahrscheinlich muss ich trotzdem selber dafür für den Schaden aufkommen oder in den Knast gehen oder so. Und irgendwie bin ich ja auch selbst ein bisschen verantwortlich, mein WLAN nur Leuten zugänglich zu machen, die das dürfen. Aber eine andere Frage ist halt, mehrere Nutzer in einem Haushalt, die an einem Internetanschluss hängen, das ist ja teilweise gar nicht mal erlaubt, oder? Gab es da nicht mal was von der Telekom irgendwie? Ja, sie haben hier eine Flatrate, aber da dürfen sie nur einen Computer anschließen?
Davon ist mir jetzt nichts bekannt. Das würde mich wundern. Also wenn das früher mal so war, denke ich mal, wir es inzwischen geändert haben, weil es eigentlich ganz und gäbe, dass man, wie ich es auch daheim hatte, als WG halt sich einen Anschluss teilt. Also es wäre auch völliger Schwachsinn.
Natürlich wäre es das.
Da doppelt und dreifach
zu bezahlen. Ja, für die Telekom nicht, wenn die mehr Geld dafür verdienen kann.
Ja, okay. Aber vielleicht früher mal so, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer noch so ist.
Das heißt, man weiß eigentlich gar nicht, selbst wenn man was protokolliert, weiß man nicht immer so präzise, wer dahinter steckt.
Nö.
Obwohl man dann immerhin auf diesen Haushalt das begrenzen kann. Ne?
Ja.
Das heißt, man hat dann nur noch 3-4 Tatverdächtige.
Unter Umständen. Es sei denn, es war ein offenes WLAN, dann kann es, wie gesagt, auch die halbe Nachbarschaft gewesen sein.
Dann
also ich meine, ja, wenn ich bei uns im Haus meinen Laptop anwerfe und mal schaue, was es an WLANs gibt, das sind 5 oder 6 und ein paar davon sind nicht verschlüsselt. Also wenn ich wollte, könnte ich da bequem bei den Nachbarn den Anschluss mitbenutzen. Ja, also.
Okay.
So gesehen ist das auch eine Sache, die die Vorratsdatenspeicherung auch wieder ein bisschen ad absurdum führt. Und vor allem, je mehr man sich das anschaut, was da alles zum einen aktiv umgangen werden kann, aber zum anderen auch quasi passiv umgangen wird, ohne dass die Leute sich dessen bewusst sein, wie jetzt die ganzen E-Mail-Server im Ausland und so weiter, da muss man sich, glaube ich, als jetzt Krimineller schon ziemlich anstrengen, um überhaupt erfasst zu werden.
Das heißt, eigentlich, wenn man ein bisschen aufpasst, was da passiert, und ich sag mal, als Krimineller tut man das ja, man hat ja ein Interesse daran, nicht gefangen zu werden, dann ist es eigentlich nicht so schwer, sich ein Prepaid-Handy zu kaufen und halt, dann benutze ich halt ein Telefon, was nicht abgehört wird.
Ja, genauso ist es auch dann nicht schwer, sich einen E-Mail-Account im Ausland zu holen und Anonymizer zu benutzen und sonst noch was alles. Also,
wenn man Wert drauf legt.
Ja, und eben. Und der Punkt ist eben, dass nicht nur Kriminelle Wert drauf legen, dass auch sehr, sehr viele andere Leute berechtigt Wert drauf legen, sich irgendwie anonym im Netz zu bewegen. Und dass man jetzt sagt, man überwacht jetzt alles, um ein paar Leute zu erwischen, die wir wahrscheinlich eh nicht erwischen.
Das geht vielen dann doch gegen den Strich.
Ja, aber hallo.
Wobei vielen auch nicht. Also viele sind ja immer noch der Meinung, ach, das macht ja nichts und so. Also solange man es nicht wirklich am eigenen Leib merkt sozusagen und spürt oder so, sind ja viele nicht so, die kümmern sich ja dann nicht so sehr darum. Ne? Na gut, ja, deswegen auch diese Sendung.
Genau.
Und wir werden gleich,
dazu werden wir im Interview nachher mit Bettina Winsemann, Twister, noch mal ein bisschen mehr hören. Ich würde sagen, jetzt machen wir erst noch mal ein bisschen Musik. Und zwar ein Lied für alle Programmiererkollegen da draußen. Es geht nämlich um unsere Lieblingsdroge. Und zwar ein Ständchen an das Koffein. Here's a little song about caffeine. Poets like caffeine. Politicians like caffeine. Beatniks like caffeine. Everybody likes caffeine. I like caffeine. I like caffeine. It can bring you up when everything has got you down. Sometimes you get sleepy when the caffeine can't be found. I like caffeine. Now the second verse goes something like this. Muslims like caffeine, Buddhists like caffeine, Christians like caffeine, everybody likes caffeine, I like caffeine, I like caffeine. Well, it can bring you up when everything has got you down. Sometimes you get sleepy when the caffeine can't be found, I like caffeine. Likes caffeine. Bob Hope likes caffeine. Ruth Fuzzy likes caffeine. Everybody likes caffeine. I like caffeine. Yeah, I like caffeine.
It can bring you up when everything has got you down. Sometimes you get sleepy when the caffeine can't be found. I like caffeine.
I like coffee. I like tea. I like coffee.
I like caffeine.
I like coffee. I like tea. I like coffee.
I like caffeine.
I like coffee. I like tea. I like coffee.
Yeah, I like caffeine.
I like coffee. I like tea. I like coffee.
Hallo, hier ist immer noch Nordfunk, die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz mit Martin
und Tanjev.
So, nachdem wir jetzt eine ganze Menge zum Vorratsdatensprechung gehört haben, machen wir jetzt mal vor dem Interview eine kurze Pause zum Thema und erzählen nochmal was zu einem kleinen Event, das bei uns demnächst stattfinden wird.
Ja, wir werden die MRMCD abhalten und das ist ein Kürzel für was ich sowieso keiner merken kann. Es gibt auch schon die ersten Diskussionen, das vielleicht doch mal umzubenennen. Aber traditionell ist eigentlich jetzt die dritte oder vierte Veranstaltung in der Reihe.
Die vierte, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube, die vierte, ne?
Ja.
Wird in Wiesbaden abgehalten, in den Räumen der Kreativfabrik. Das ist praktisch genau neben dem Schlachthof.
Genau, das ist nämlich unser Treffpunkt, wo wir uns auch übrigens jeden Dienstag ab 19 Uhr Open End dann treffen. Wenn ihr Lust habt, einfach mal reinzuschauen, könnt ihr auch dann jeden Dienstag da vorbeischauen. Aber gut, was ist jetzt dieses MRT irgendwas?
MRMC, Meta Rhein-Main-Chaos Days. Eigentlich war die Idee dahinter, dass es ja im Rhein-Main-Gebiet mehrere Chaos-Treffs gibt, so wie uns auch. Und dass die jeweils zu klein sind, um selbst eine große Veranstaltung zu fahren und so weiter und überhaupt. Und deswegen kam die Idee, dass man sich ja alle verbinden könnte zu einem etwas größeren Gebilde, dem Meta Rhein-Main.
Mhm.
Heißt das dann Meta Rhein-Main-Chaos-Treff oder so?
Ja, nee. So heißt es, wenn ich mich nicht
irre. Der sich aber eigentlich gar nicht jetzt wöchentlich trifft, weil dafür sind wir dann doch zu weit auseinander.
Ja.
Aber wir machen halt immerhin ein- bis zweimal im Jahr diese Chaos-Days, diese Meta Rhein-Main-Chaos-Days. Eine Veranstaltung über ein Wochenende. Wann ist das genau eigentlich? In drei Wochen, an dem Wochenende?
Das ist Ende Juli.
Jetzt habe ich den Termin schon wieder nicht.
Nee.
Wie peinlich. Mitten im Radio.
Und dann schaut auf unsere Homepage, denn da steht es.
Genau. Wir haben auch leider kein Internet im Radio. Unter www.cccmz.de kann man natürlich sämtliche Details zum fraglichen Event abfragen. Es wird da Übernachtungsmöglichkeiten geben mit Schlafsack und Isomatte und so. Nebenan ist ein Walmart und wir stellen einen Grill, sodass man selbst ein bisschen grillen kann. Man
also
kann
viel gemütliches Beisammensein, basteln, hacken, diskutieren. Und
es geht natürlich auch um Vorträge zum Thema Datenschutz, zum Thema Verschlüsselung, zum Thema, was denn noch, alles was so da drumherum zugehört.
Genau, also was ich bisher gesehen habe, wird es glaube ich eine ganz gute bunte Mischung werden an Vorträgen. Also wir haben Vorträge zu sehr technischen Themen, es wird um PGP, wirst du was erzählen,
zum
richtig?
Zum Beispiel, aber weniger technisch.
Gut, okay. Die Schwächen von Probleme bei PGP zum
genau,
Beispiel.
Es wird richtig funktioniert in der Praxis.
Es wird Vorträge auch geben zum dem LEDcube, an dem wir basteln.
Genau, LEDcube ist ein Leuchtwürfel mit 5x5x5 einzelnen
dreidimensionaler
Leuchtdingern, die leuchten und die einzeln angesteuert werden können.
Ja, so eine kleine Bastelei von uns. Es wird auch wieder Vorträge auch zum Thema Überwachung und Terrorismusbekämpfung geben. Also eigentlich alles, was ich halt die klassischen CCC-Themen, sage ich mal, sind. Und ja, ich denke, es wird sehr gemütlich und auch spannend werden. Und wer vorbeischauen will, ist herzlich eingeladen.
Genau, dann will ich noch hinweisen auf unsere Homepage www.cccmz.de, wo es nicht nur Informationen zum aktuellen Event gibt, sondern natürlich in unserem Wiki auch ein paar interessante Einträge, zum Beispiel, wie verschlüssel ich meine E-Mails richtig und auch andere Sachen. Einfach mal reingucken, ob es was Interessantes dabei ist. Unsere Radiosendung hat eine eigene Homepage, nordfunk.cccmz.de, gar nicht so einfach, wenn man den Mund zu trocken hat.
Ja, wenn man sich das nicht merken kann, benutze einfach Google, Nordfunk oder Chaos Computer Club Mainz und da wird man es, glaube ich, auch finden. Wer iTunes benutzt, kann auch diese Radiosendung als Podcast abonnieren. Das findet man auch unter Nordfunk in iTunes.
Genau, und auch diese Sendung wird in den nächsten Tagen eingestellt als Podcast wieder. Auf der Nordfunk-Seite gibt es einen Blog zu aktuellen Ereignissen und Themen. Auch wird da werden die Themen der nächsten Radiosendung und natürlich auch die Termine der nächsten Radiosendung vorgestellt. Alles, was rund ums Radio dazugehört. Wer uns Lob schicken möchte, radio@cccmz.de ist die Adresse. Für Kritik gibt es natürlich keine Adresse. Nein, Quatsch. Für Kritik gilt natürlich genau dieselbe Adresse. Wir wollen natürlich auch besser werden.
Ja.
Gleich in der Sendung haben wir Bettina Winsemann alias Twister von Stopp 1984 am Telefon. Und bis das soweit ist und bis wir die an der Strippe haben, machen wir noch ein bisschen Musik.
Genau, und zwar gibt es jetzt was ganz Nerdiges. Und zwar die Lord of the Rhymes, die, man soll es nicht glauben, rappen, aber über den Herr der Ringe. Also ihre ganze Musik, alles was sie machen, ist Hip-Hop mit Texten über den Herr der Ringe. Und das funktioniert erstaunlich gut, auch wenn man es erst nicht glauben soll. Hört es euch an.
Of night, where do they come from? Where do they ride? Dark moonlight shining, what's their command? They race with the wind to find the rain.
There was seven, there was three, and then one. Listen up, all you hobbits, while my tale is spun.
Nine kings is there, nine kings on the run.
Shout fear by crows, cause the shit has begun.
So tell us, old breakers, why have you come?
To fulfill the deeds that were not done.
Black ships are sailing one by one.
Yo, I'm Aragorn, and my sword weighs a ton.
Black riders on call, looking for the one ring.
MCs expire.
If you wanna battle me, you're an orc-faced liar.
Host some order at the city gates.
The horn of Gondor reverberates.
See smoke from the pyre of Denethor.
Tonight the shit goes down at Pelennor.
Nas, the Batulu. I, Nas, Imbat.
Seven stars, seven stones, and one white tree.
No witch king of armor get the best of me.
I stood up tall and stabbed him right in the knee.
And then his fell beast fell on top of me.
Well, you say you don't know me, I think you do.
I ain't Durnhelm, get a fucking clue.
My name's Eowyn and I dress like a man. I'll be slaying black riders like nobody can.
Black riders on call, looking for the one ring. Rule them all. Black riders on call.
You act Nazgul,
so step off, step off, all you Nazgul bitches.
Step off, step off, all you Angmar witches.
Step off, step off, all you Nazgul bitches.
Step off, step off, all you Angmar witches.
I'm Aragorn and I'm back from the dead. They call it Dwemerberg and it ain't Club Med.
We ride for ruin and the world's ending.
I'm the once and the motherfucking future king.
Orcs all gathered in their masses. Legolas will kick their asses. In my pipe, old Toby's burning. Sauron's war machine keeps turning.
Oh Lord, yeah!
Black riders!
a big red book. Quick beam on the scene, all the elf girls scream. Like a tree, that's me, I like to keep it green. It's the chronic pipe weed that I'm smoking, and when I get high, I spin tails like poking.
Well, I'm a hobbit warrior, short and stout. I got the fucking beats that'll turn you out. I'll light you up like long bottom leaf, cause the orcs smoke the swag, but we got the keef.
We got the keef, we got the keef. We got the keef.
I'm Quick Beam with the master plan,
and I'm Bombadil with the mic in my hand.
And we're lords of the rhymes from a far off land,
and we'll rock this joint with a hobbit band. Yo B,
yo Dill,
it's time to get ill.
So light up the mic like a Silmaril.
Frodo's on the land with Pippin and Sam, but you can call him Underhill.
Elvish singing is not a thing to miss.
Disappearance.
He's Beagle, not Deagle. Step up to the mic, he look regal. He's mean, he's green. Gonna be fox like you never seen.
My precious.
Hallo, hier ist TF Nordfunk vom Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle, heute am 29. Juli 2006. Und wir haben jetzt hoffentlich Twister von Stop 1984 in der Leitung. Twister, hörst du uns?
Hallo.
Hi, grüß dich.
Euch.
Hallo. Okay, so, vielleicht erstmal für unsere Zuhörer, die nicht alle vielleicht mit der Initiative vertraut sind, was ist Stop 1984? Um was geht's euch?
Oh ja, also Stop 1984 ist eine Art Verein, aber nicht auf Vereinsbasis. Ist eigentlich mehr so ein loser Zusammenschluss von Leuten, die 2001 einfach die Nase voll hatten von diesen ganzen Überwachungsbestrebungen, die ja in der Zeit zunahmen. Und insofern haben wir uns dann nach diesem Buch von George Orwell benannt, 1984, Big Brother is Watching You, und haben gesagt, das wollen wir eigentlich nicht. Und seitdem versuchen wir dann halt einerseits halt durch das Internet über Informationsverbreitung dann einfach den Leuten mal zu sagen, was überhaupt vor sich geht, und versuchen auch mit anderen NGOs zusammen so kleine Aktionen zu starten außerhalb des Internets, wie zum Beispiel mal, das war letzt erst am 17. Juni, eine Demonstration in Berlin.
Die Demonstration in Berlin, wie viele Leute sind da gekommen? Was war es, ein Erfolg gewesen?
Also ich muss zugeben, ich war überrascht. Man denkt ja mal, das ist so allgemein ein Thema, was keinen interessiert und eher sowas, nichts zu verbergen und was wollen die eigentlich? Und dafür, dass es die erste Demonstration wirklich außerhalb des Internets war, war ich überrascht, weil ich denke, es waren zwischen 250 und 300 Leuten doch. Und das fand ich schon wirklich immens dafür.
Mhm. Dafür, dass es leider noch oft so ein Randthema ist, ist das schon eine ganze Menge. Ja. Und ja, wo du gerade sagst, nichts zu verbergen, das ist ja oft so das Problem, wenn man mit Leuten diskutiert und argumentiert, dass dann immer diese Argumente kommen, ich habe doch nichts zu verbergen, und es oft sehr schwer ist, den Leuten klarzumachen, warum alle Datenschützer gerade die Hände über den Kopf zusammenschlagen und eigentlich so entsetzt sind. Und was eigentlich für den Normalbürger, sage ich mal, eigentlich so, dass das Schlimme daran sein soll. Was ist denn aus deiner oder eurer Sicht eigentlich das Hauptproblem, das Hauptrisiko an der Vorratsdatenspeicherung?
Das Problem ist, wenn man jetzt so ein Risiko beschreibt, dann ist es natürlich ein Risiko, was nicht jetzt besteht. Mhm. Ja? Also wir haben jetzt noch nicht so aktuell 1000 Fälle, wo man sagen könnte, da ist was passiert und deshalb müsst ihr aufpassen. Das ist das große Problem, auch was Datenschützer und Bürgerrechtler haben. Du kannst entweder in die Vergangenheit zurückgehen und erklären, hallo, da gab es Probleme mit Datenspeicherung und so weiter und so fort. Oder du entwickelst Zukunftsszenarien, wo natürlich jeder sagt, du bist völlig paranoid und sowas wie in der Vergangenheit wird es nie wieder geben. Das heißt, man hat momentan eigentlich keine großartigen aktuellen Fälle, wo man jetzt wirklich warnen könnte.
Mhm.
Und also ich versuche es mittlerweile auch nicht mehr, dieses Argument nichts zu verbergen, zu entkräften, weil es bringt nichts, finde ich. Ich sehe einfach ein Risiko darin, dass ich nach und nach nicht mehr die Möglichkeit habe zu sehen, wer weiß eigentlich was über mich. Und was noch viel schlimmer ist, wenn ich das nicht weiß, kann ich auch nicht sagen, hey, da weißt du was Falsches über mich. Ich kann es nicht verbessern. Na, und ich kann es auch nicht selbst interpretieren. Also wenn jemand, was weiß ich aus der Tatsache, dass ich fünfmal jetzt irgendwo beim, was weiß ich, Verein für bisexuell angerufen habe, daraus gleich interpretiert, dass ich bisexuell bin, kann ich das selbst nicht dementieren, wenn ich nicht weiß, dass er so denkt.
Mhm.
Ne? Und je mehr natürlich Daten dann über mich gespeichert werden und zusammengefasst werden, desto eher entsteht ein Profil, über das ich überhaupt keine Macht mehr habe. Das heißt, irgendwann sagt jemand, ja, deine Daten sagen Folgendes und so bist du halt und du bist bisexuell und eigentlich bist du 65 und ich sage, Entschuldigung, ich bin, was weiß ich, 37 und der sagt, nein, deine Daten sagen, du bist 67. Überspitzt gesagt.
Ja.
Und da ist ja auch dieser Technikglaube drin. Ne?
Ja.
Und ich denke mir, dass ich zum Teil ja auch gar nicht mehr weiß, also die USA wollten das zum Beispiel über 50 Jahre speichern.
Wow.
Also
über 50.
Da schlackert man wirklich mit den Ohren, wie man so sagt. Und ich meine, selbst wenn es nur 6 Monate sind, ich meine, ich weiß zum Beispiel, was ich jeden Tag mache und ich weiß, dass ich sehr viel tue und ich wüsste zum Beispiel in 6 Monaten wahrscheinlich nicht mehr, wen ich heute angerufen habe und mit wem ich gemailt habe. Weil da sind auch einfach Leute dabei, mit denen ich einmal im Leben maile.
Mhm.
Aber das kann mir dann irgendwann vielleicht zum Verhängnis werden. Ich weiß es gar nicht mehr, nur andere wissen es.
Mhm. Ne?
Und ich muss mich dann dafür rechtfertigen. Und da sehe ich die Gefahr drin.
Mhm. Ja, also mit dem Rechtfertigen, das sehe ich auch so ein Problem in der ganzen Debatte, dass, wie du gerade gesagt hast, es bringt eigentlich nichts mehr, dass man versucht, dieses Argument, ich habe ja nichts zu verbergen, zu entkräften versucht. Ich denke, eigentlich müsste die Rechtfertigungslast ja bei der, in Anführungszeichen, anderen Seite liegen, dass man sagt, rechtfertigt ihr erstmal, warum ihr diese Daten überhaupt speichern müsst. Und das ist auch so eine Sache, dass sich diese Rechtfertigung überhaupt nicht mehr stattgefunden wird. Das wird ja irgendwie nirgends groß begründet. Es gibt keine Studien, die irgendwie die Notwendigkeit jetzt darlegen. Es wird einfach nur gesagt, ja, Terrorismusbekämpfung, Punkt, ja.
Das ist richtig, ja. Im Endeffekt ist das Ganze auf reine Totschlagargumente reduziert worden, ne? Also, wenn man dann sagt, wofür brauchen Sie die Daten eigentlich? Oder warum geht es nicht anders? Dann heißt, ja, du willst doch wohl nicht bestreiten, dass das gegen Nazis hilft oder gegen Kinderporno oder gegen Terroristen. Und wenn du dann ganz logisch sagst, Moment mal, das hilft nicht, dann kannst du noch so viele Argumente haben. Der sagt trotzdem, doch, das hilft. Und das reicht eigentlich schon, weil das auch, das ist etwas, was ich auch wirklich sehr negativ bewerte, dass das von den Medien einfach so weitergetragen wird.
Mhm.
Na, also Vorratsdatenspeicherung gegen Terror.
Ja. Ja.
Und da wird nicht mehr irgendwo gesagt, ja, die EU hat das und das beschlossen, aber es birgt folgende Risiken und es ist noch nicht mal gesagt, dass es helfen kann, sondern in der Meldung ist dann eben, die EU hat heute eine Richtlinie beschlossen, dass sogenannte Vorratsdaten gegen Terror gespeichert werden. Ja, wer will dagegen was sagen?
Ja, ja.
Und das ist der Punkt. Und also ich versuche momentan halt wirklich mehr denn je wirklich auf rein sachlicher Ebene zu argumentieren, weil dieses ich habe nichts zu verbergen ist eigentlich albern.
Ja, ja.
Na, und ich meine, es ist auch einfach so, also es gibt jetzt schon sehr gute Artikel darüber, wo sich immer mehr Leute von diesen Scheingefechten zum Thema ich habe nichts zu verbergen abwenden und sagen, das habe ich nicht nötig. Ich muss mich nicht dafür verteidigen, dass ich Privatsphäre haben will, sondern ihr müsst euch dafür verteidigen, dass ihr sie mir nehmen wollt.
Ja, ganz genau.
Und ich denke, so muss es auch laufen. Also man darf da nicht in diese Argumentationsfalle laufen nach dem Motto, ja, wenn du nichts zu verbergen hast, und dann hast du doch auch nichts zu befürchten, sondern man muss ganz kaltschnäuzig sagen, ich habe ein Menschenrecht auf Privatsphäre, wenn du mir das nehmen willst, begründe das vernünftig.
Mhm. Vor allem da dieser Abbau dieser Privatsphäre und diese Einführung der Überwachungsmaßnahmen, das geht ja immer so in hübschen kleinen Häppchen. Ich meine, wenn man das jetzt gerade mal vergleicht mit dem 1984, wo ihr euren Namen her habt, da haben die Leute ja dann die Kameras direkt im Wohnzimmer. Und das ist eigentlich so ein Maß an Überwachung, wo eigentlich jeder mit gesundem Menschenverstand sagen wird, das geht nicht an. Aber dadurch, dass wir eben nicht auf einmal gleich diese Totalüberwachung, diesen großen Schlag haben, sondern dass das immer so in kleinen Schritten geht, habe ich das Gefühl, dass die Leute sich langsam und schleichend daran gewöhnen, und das an Maßnahmen, die sie sonst gar nicht akzeptieren würden. Aber da das halt immer so nach und nach und nach kommt, ne?
Das ist richtig. Also es ist ja nicht so, viele sagen ja auch, ja, was habt ihr für ein Problem dabei? Und es kann ja nur gefährlich werden, wenn wir in der Diktatur wären. Wir haben eine Demokratie, wir haben einen Rechtsstaat, was wollt ihr? Aber der Witz ist, also auch die Entwicklung vom Rechtsstaat weg zu einer Diktatur und zum Unrechtsstaat passiert ja nicht von heute auf morgen. Es ist nicht plötzlich, dass ich aufwache und ich bin in einem Unrechtsstaat, sondern es geht wirklich etappenweise. Und ich meine, um nochmal jetzt in diesem Fall wirklich dann mal den unsäglichen Hitler-Vergleich zu bemühen, Hitler ist ja auch nicht von einem Moment auf den anderen dann an die Macht gekommen. Ja, und ich meine, es passierte nicht alles über Nacht, ja, sondern es ist einfach nach und nach gekommen, dass die Leute dann nicht mehr nachgedacht haben oder vielleicht auch Angst hatten und deshalb dann einfach manche Maßnahmen dann befürwortet haben. Und insofern geht das wirklich so nach dieser Salamitaktik. No, und irgendwann steht man dann wirklich vor dem ganzen Wust und denkt, wie ist das gekommen?
Mhm.
No, und man weiß es halt nicht. Und das ist das Problem an der Sache. No, je mehr ich zustimme bei den Kleinigkeiten, desto weniger habe ich Möglichkeiten, am Ende dann zu sagen, will ich nicht.
Mhm.
Weil ich habe ja zu einem Ja gesagt.
Mhm. Und das stimmt.
Diese Argumentation, sowas, ich meine, gerade dieser Vergleich mit der Vergangenheit, mit dem Hitler-Regime, ist ja immer sehr emotionsgeladen. Und, aber dieser Punkt, sowas kann nicht wieder passieren, oder wird nicht wieder passieren, soll nicht wieder passieren. Ich habe das Gefühl, dass die Leute immer zwar davon ausgehen, dass sowas nicht wieder passieren kann, aber gar nicht realisieren, dass man vielleicht auch mal, das gegen sowas vorzugehen, auch ein Schritt in die Richtung ist, um eben genau sowas zu verhindern. Also diesen Schritt in der Argumentation scheinen viele Leute irgendwie nicht so nachzuvollziehen.
Also das ist auch ein großes Problem an der ganzen Sache, dass viele denken, ja Gott, diese Nazi-Vergleiche sollte man völlig abstellen. Und aber auch zum Beispiel nicht merken, dass sie sich mit manchen Verboten dann so ein bisschen selbst in Fuß schießen, wie der Engländer so sagt. Ja?
Mhm.
Und das ist natürlich auch gerade für Datenschützer und Bürgerrechtler immer so ein Balanceakt. Man will nicht als Paranoiker erscheinen,
ja,
der dann dauernd brüllt 1984 und die Nazis kommen und das Vierte Reich kommt. Man will aber schon darauf hinweisen, dass Parallelen vorhanden sind. Und man muss natürlich, wenn man zum Beispiel dann Bürgerrechte fordert oder sagt, hier Vorratsdatenspeicherung will ich nicht, wird man unweigerlich auch den Verdacht erwecken bei einigen Leuten. Ich will sie jetzt nicht näher kommentieren, aber man wird unweigerlich zu dem Punkt kommen, wo manche Leute dann sagen, ja, du wirst Terroristen decken.
Ja.
Die denken einfach so. Und ich meine, du musst in dem Moment dann einfach auch die Stärke haben zu sagen, hör mal zu, ich will die Menschenrechte verteidigen.
Ja. Vor allem, das ist genau dieser Punkt, dass man als Datenschutz dann als Täterschutz interpretiert wird, wie es manchmal so schön heißt. Das war, vorne in der Sendung hatten wir es ein bisschen über diese ganzen Löcher in dieser Vorratsdatenspeicherung gehabt, was dem Datenspeicherung alles entgeht und wie einfach das teilweise ist, manche Maßnahmen zu umgehen. Ja.
Mhm.
Dass man wirklich sagen muss, wir schützen nicht die Täter. Die Täter sind selbst wenn sie nicht völlig auf den Kopf gefallen sind, in der Lage, dieses Ding zu umgehen. Wir schützen halt die ganz normalen, jeden Bürger, der sein Recht auf eine Privatsphäre und auf informationelle Selbstbestimmung wahrnehmen will, ja?
Richtig. Also ich muss sagen, bei diesem Argument, Datenschutz ist Täterschutz, sage ich dann auch mal, dann wüsste ich jetzt nicht, warum zum Beispiel die Polizei in ihren Polizeiberichten die Leute nicht beim Namen nennt, sondern abkürzt.
Mhm.
Und ich meine, umgekehrt sagen zum Beispiel Kinderschützer ganz deutlich, hört zu, wenn die Kinder ins Internet gehen, bringt ihnen bitte schön bei, dass sie nicht gleich schreiben sollen, hallo, ich bin die Svenja und wohne da und da.
Mhm.
Ja? Und ich meine, allein solche Sachen widersprechen ja schon dieser These, Datenschutz ist Täterschutz.
Ja, ja.
Ja, und wie gesagt, ich denke, das sind auch Sachen, genauso wie das habe, nichts zu verbergen, das, wo man eigentlich nicht mehr drauf eingehen muss, sondern wo man einfach sagen muss, tut mir leid, du hast keine Ahnung und ich habe ein Menschenrecht auf Datenschutz und wenn du dagegen angehen willst, dann bitte schön komm mit deinen Argumenten, aber bitte hieb- und stichfest an.
Mhm.
Ja, und vor allen Dingen lassen sich viele der Dinge, der Maßnahmen, die dann geplant sind, ja auch einfach schon mit dem Verhältnismäßigkeitsprinzip aushebeln.
Ja. Ja?
Dass man sagt, also guter Mann, ich sehe es ja ein, dass du irgendwelche Bösewichte aus dem Internet dann finden willst und schneller finden willst, aber deshalb kannst du nicht alle Leute irgendwo bespitzeln oder von allen Leuten die Daten sammeln. Weil ich sage immer, wenn ich das auf die Post übertrage, dann habe ich auch einen Moment, wo ich ab und zu Drohbriefe zum Beispiel in Kauf nehmen muss.
Hm.
Die gibt es einfach. Ne? Es gibt Drohbriefe und es gibt böse Briefe. Und trotzdem sage ich nicht zu der Post, hör mal zu, bau bitte deine kleinen gelben Kästchen ab. Niemand darf mehr einen Briefkasten haben, sondern nur noch nach Vorlage des Personalausweises darf ich einen Brief aufgeben und der wird vorher fotokopiert, damit jeder sagen kann, ach ja, du hast an den geschrieben.
Hm.
Das macht keiner. Und die Leute würden Sturm laufen,
ja,
wenn jemand das verlangt.
Das ist ein guter Vergleich, um zu zeigen, wie absurd diese ganze Maßnahme eigentlich ist. Weil wenn das bei der Post so gefördert würde, dann würden, wie du gesagt hast, alle Sturm laufen und sich an den Kopf greifen. Aber da hier irgendwie viele Leute leider nicht wirklich verstehen, was da passiert, habe ich das Gefühl. Und deswegen finde ich es auch als so wichtig, eben diese Information nach außen zu tragen und den Leuten klarzumachen, weil das ist ja immer von der Politik und von den Medien immer sehr, sehr rasch abgehandelt, wie du gesagt hast, und wird auch immer mit so einem Technik, glaube ich, war ein gutes Wort. Ich meine, wir vom CCC hier sind Technik-Freaks, aber wir sind eben für einen sinnvollen, kreativen, verantwortungsvollen Umgang mit Technologie und nicht dieses, die Technologie wird schon regeln, wir speichern alles und das Problem ist gelöst, ja. Und wenn man das mal hinterfragt, sieht man eigentlich auch die Argumente, die auch jemand verstehen kann, der sich nicht mit Computern oder Internet was auskennt. Also, aber die Frage, die ich mir dann halt oft stelle, ist, wir haben jetzt in der Sendung vorhin drüber geredet, wie man jetzt mit Anonymisern und derartigen Maßnahmen sich da drum rumschummeln kann.
Mhm.
Aber ich finde, also auf der technischen Ebene geht da einiges, aber ich bin da immer etwas ratlos, wenn ich mich jetzt frage, was kann man vielleicht auf der gesellschaftlichen und vor allem der politischen Schiene noch erreichen, wo kann man da Druck machen? Und ich finde es dann super, ich konnte leider nicht zur Demo kommen, weil das dann noch ein bisschen weit nach Berlin. Aber ich frage mal, was gibt es sonst noch für sinnvolle Möglichkeiten, wo man da auch Druck auf die Politik ausüben kann vielleicht oder das ins Bewusstsein bringen? Was siehst du da für Wege, wo man sich engagieren kann?
Also ich denke, dass sich in den letzten Jahren da eigentlich sehr viel getan hat. Wir haben ein typisches Beispiel zum Beispiel momentan gerade in den USA, wo ja sehr viele gegen diesen Zugriff auf die Konto, auf SWIFT, auf diese Daten von Kontobewegungen, dann, dass sie sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, ihr könnt nicht einfach sämtliche Konten durchforsten, weil vielleicht irgendjemand Bin Laden 5 Euro geschickt hat, auf gut Deutsch. Ne? Und das ist vor etlichen Jahren schon gelaufen. Aber da wurde es überhaupt nicht registriert. Jetzt wird es registriert und jetzt gibt es auch Proteste dagegen. Also ich denke, dass so diese Lähmung nach 2001 jetzt einfach auch gelaufen ist. Die Leute sind nicht mehr bereit, wirklich einfach dieses, ja, das hilft gegen Terror, das hilft gegen den und den, das hilft gegen Nazis oder was weiß ich, das sind die nicht mehr bereit zu glauben.
Mhm.
Na, die nehmen diese Totschlagargumente nicht mehr einfach so auf und sagen, ja, dann wird schon in Ordnung sein, sondern nee, finde ich nicht in Ordnung. Und insofern denke ich, dass sich in den letzten Jahren da sehr viel verändert hat und dass gerade jetzt also auch das Engagement einfach bei Bürgerrechtsinitiativen wichtiger denn je ist. Was ich persönlich noch für sehr wichtig halte, ist, dass man einfach die Möglichkeiten der direkten Demokratie auch einfach fördert. Nicht mehr nur dieses reine, ich wähle alle 4 Jahre was und eventuell mache ich bei einer Partei mit, sondern eben Bürgerentscheide. Bürgerinitiativen und Volksinitiativen, dass man da wirklich sagt, das will ich haben. Ja, weil es muss möglich sein, dass zum Beispiel, wenn eine ganze Stadt irgendwo sagt, ich will das nicht, dass das zumindest wahrgenommen wird. Mhm. Ja, und es kann nicht sein, dass einfach dann trotzdem drei Hansel auf gut Deutsch bei der Stadtregierung irgendwo sagen, mir egal.
Mhm.
Und ich denke, das muss man weiter fördern. Ansonsten mehr denn je Informationen verbreiten,
mhm.
sobald man sie hat, auch wenn man erstmal auf diese Mauer nichts zu verbergen läuft. Ist völlig egal. Trotzdem den Leuten weiter sagen, hier, so läuft, das findet ihr auch nicht gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die mit diesem ich habe nichts zu verbergen mauern, immer weniger werden.
Mhm.
Na, und ich denke, man muss da beharrlich sein, man muss sich weiter engagieren, wie zum Beispiel auch durch diese Radiosendung weiter irgendwo Informationen verbreiten und ja, ehrlich gesagt auch Abgeordnete mehr denn je nerven damit.
Mhm.
Einfach immer wieder anschreiben, immer wieder anmailen, auch auf ihre eindeutigen Fehler aufmerksam machen. Öffentliche Petitionen starten und so weiter.
Mhm.
Und ich denke, das ist wichtiger denn je. Und was jetzt eben gesagt wurde, ja, ich konnte nicht nach Berlin kommen, ist ein bisschen weit. Das Problem haben viele. Deshalb sage ich, versucht es in eurem, und wenn ihr nur in einem 500-Seelen-Kaff wohnt, versucht aber zumindest irgendwo so einen kleinen Mini-Stammtreff dann irgendwo zu gründen, wo man sich einmal in der Woche trifft. Und wenn ihr, was weiß ich, 5 Monate erstmal allein da sitzt bei eurer Cola und keiner kommt, egal, versucht es. Ja, und es gibt zig Möglichkeiten, sowas bekannt zu machen, übers Internet, aber auch ganz normal über, was weiß ich, kleine Plakate oder diese Wochenendzeitungen, die es dann umsonst in jedem Briefkasten gibt und ähnliches. Mhm. Aber man sollte es versuchen.
Mhm.
Na, und auf keinen Fall irgendwo denken, das hat alles keinen Sinn und ich habe sowieso keine Chance und ich bin allein. Weil man ist nicht mehr allein.
Ja. Also ich denke, der Stichpunkt direkte Demokratie, das finde ich auch ein sehr guter Stichpunkt. Aber ich denke, da ist es dann auch wichtig, dass man guckt, dass man das irgendwie auch dann auf die europäische Ebene irgendwie anwendet. Da das jetzt gerade der Fortsatzspeicherung ist ja ein sehr interessantes Beispiel oder auch ein erschreckendes Beispiel, wieder eigentlich auch mit einem sehr geringen Anteil von Demokratie diese Maßnahme durchgepusht wurde. Dass man vielleicht auch schauen sollte, was gibt es da länderübergreifend, gibt es ja auch Bewegungen, Initiativen, dass man da an einem Strang zieht.
Ganz richtig, genau. Da muss man auch irgendwo wirklich dabei sein und sich einfach auch übers Netz informieren, wo gibt es da Ecken, wo ich mitmachen kann. Weil im Endeffekt kann ja jeder mitmachen, ob er nur, was weiß ich, 3 Flugblätter verteilt, ob er eine Webseite mit erstellt, ob er mithilft bei der Technik oder was auch immer. Helfen kann jeder.
Mhm.
Und ich denke, dieses, ja, ich kann ja nichts machen, das gibt's nicht.
Mhm.
Ja? Zur Vorratsdatenspeicherung ist auf EU-Ebene, muss ich aber kurz nochmal sagen, also dieses, ja, das stammt von der EU, wird gerne von Deutschland verbannt, um sich rauszureden.
Ja.
Aber es kam nicht von der EU, weil die EU, da waren sie erstmal gescheitert und nachdem Deutschland dann auch hier ablehnte, hat dann gerade Frau Tsipras hier auf deutscher Ebene nochmal die europäischen Abgeordneten sehr beeinflusst, immer wieder geschrieben, wir brauchen das aber unbedingt und so weiter, so lang bis dann auf EU-Ebene eben diese Richtlinie durchkam.
Mhm.
Na, also das war jetzt keineswegs irgendwo eine Sache, wo Deutschland keine Chance hatte, sondern Deutschland hat sehr, sehr bewusst daran gearbeitet, nachher sagen zu können, dass man keine Chance hat.
Ja, eben genau, das ist ja der Punkt, dass eben dieser Umweg über die EU einfach genutzt wurde, um da Blockaden gegen diese Maßnahmen zu umgehen.
Ganz genau, aber ich meine, wir sehen momentan, denke ich, alle sehr deutlich und da bin ich nun wieder der deutschen Regierung sehr dankbar dafür, weil meiner Meinung nach zeigt sie allen, die der Meinung sind, man kann sich nicht gegen die EU wehren und man muss ja etwas umsetzen, das dem nicht so ist, zum Beispiel durch das Tabakwerbeverbot.
Mhm.
Na, also ich meine, da ging es ja auch.
Ja, ja.
Da sagte man ganz deutlich, das setzen wir nicht um und notfalls gehen wir erstmal vor den Gerichtshof, aber wir setzen das nicht um.
Ja.
Und dann frage ich mich, wenn es ehrlich gesagt bei sowas Banalen geht wie, hallo, wir dürfen jetzt keine Werbung mehr für Tabak schalten. Andererseits bei einer Sache, die um die Privatsphäre und den Datenschutz von der ganzen Bevölkerung geht, sagt man, oh, wir mussten uns fügen. Dann müsste eigentlich wirklich auf gut Deutsch dem Dümmsten einleuchten, da stimmt was nicht.
Ja, ja.
Und insofern denke ich, man sollte auch dieses, ja, das kam von der EU, wir konnten nichts tun, nicht so schnell glauben.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine sehr bequemer Weg für manche, sich aus der Affäre zu ziehen da einfach.
Ja, genau. Also ich denke, es gibt ja auch dieses schöne Zitat von Jörg Taus, der gesagt hat, er hält also die Vorratsdatenspeicherung für einen Anschlag auf Bürgerrechte und auf Datenschutz in Europa, der inakzeptabel ist.
Ja.
Und hat dann gesagt, damit komme ich aber nicht weiter, wir müssen die Richtlinie nur mal umsetzen. Ob uns das gefällt oder nicht.
Ja, aber im Tabakwerbeverbot musste man das nicht.
Eben, ganz genau. Und ich meine, tut mir leid, aber da stimmt dann wirklich was von den Relationen her nicht.
Ja, aber allerdings.
Und eben deshalb, denke ich, sollte man auch mehr denn je wirklich sagen, wir versuchen es und wir machen so viel wie möglich.
Okay. Ja. Unsere Sendezeit geht leider rapide dem Ende entgegen. Und ja, deswegen... Ich danke dir herzlich für das Interview.
Ja, gern geschehen.
Ihr habt auch, eure Homepage ist stop1984.de.
.de beziehungsweise .com, obwohl wir nicht kommerziell sind. Das ist einfach dann eine Panne bei der Registrierung gewesen, wo wir noch dran arbeiten, dass wir jetzt die .de haben und die .com einfach nur eine Umleitung auf die .de ist.
Okay. Na?
Und ansonsten gibt es momentan gerade zur Vorratsdatenspeicherung auch die Initiative gegen Vorratsdatenspeicherung. Und da findet man auf der Seite stoppt mit Doppel-P die Vorratsdatenspeicherung.de, also auch Informationen drüber, auch wie man mithelfen kann.
Genau, und es gibt von Stop 1984 auch eine sehr gute Mailingliste.
Ja.
Die kann ich auch nur jedem empfehlen, da ziehe ich auch immer viele von meinen Infos raus.
Die Daily News nehme ich mal an, genau, die kann man da bei uns abonnieren, dann kriegt man einmal pro Tag so eine Mail mit den ganzen Informationen über, ja,
Überwachung,
Datenschutz und so weiter weltweit.
Ja. Okay, ja.
Okay, dann danke ich fürs Interview, ne?
Ja, ich danke.
Und mach's gut. Tschüss.
So, tschüss.
Das Radio vom Chaos Computer Club Mainz mit der Sendung zur Vorratsdatenspeicherung. Wir hoffen, unseren Hörern ein bisschen geholfen zu haben oder nickt auch einer. Wir verabschieden uns von heute. Unsere Sendezeit ist um. Im Anschluss kriegen wir die Nachrichten auf Radio Rheinwelle 92,5. Viel Spaß mit dem weiteren Programm heute Abend noch. Und am Mikrofon waren Tanjef Moos und
Martin Böhler.
Auf Wiedersehen. Gut.